Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Episode von Trekkäse. Diese Woche ist unsere Runde wieder gut gefüllt, auch wenn ich diesmal so massivst in der Unterzahl bin. Denn ich habe heute drei Damen bei mir an meiner virtuellen Seite. Zuallererst meine beiden Dauerpartner in diesem Podcast. Zuerst hallo Ellen Herdiger.
Hallo Marcel. Also ich muss ja sagen, Unterzahl, also das kann man ja verschieden sehen. Einerseits sind wir alles Menschen, wenn wir zum Beispiel über Star Trek reden, da könnten wir ja auch, du könntest ja von Klingonen oder Andorianern oder so umgeben sein. Andererseits, ja gut, die Gender-Quote diesmal ist halt, ja, drei Viertel nicht männlich, genau.
Was uns aber ja auch auszeichnet, dass wir kein reiner Testosteron-Podcast sind, wie es viele da draußen gibt, gerade im Nerd-Bereich. Und dann ist außerdem dabei die liebe Frau Dunderklumpen.
Hallo zusammen.
Und eine neue Stimme, die liebe Tanja ist da, auch bekannt als Tao Tao.
Hallo. Herzlichen Dank für die Einladung.
Wir haben dich ja schon so ein bisschen immer mal im Feedback gehabt, weil du jemand bist, der uns liebend gerne E-Mails schreibt, auch wenn wir sie nicht sofort beantworten.
Kein Problem.
Aber du hast auch einen eigenen Podcast.
Genau, naja, eigener Podcast. Also ich podcaste gerade mit Data Sein Hals, also data-sein-hals.de, da findet ihr uns. Und wir machen gerade eben Data Sein Picard Podcast, nämlich T. Earl Grey Decaf. Da könnt ihr mich hören, genau.
Also wenn ihr noch nicht genügend Star Trek Dosis habt, hört da ganz gerne mal rein. Dann gehen wir direkt über zum Housekeeping und die letzte Folge, ihr werdet gemerkt haben, sie kam sehr spät und kam erstmal kaputt bei euch an. Denn irgendwas in meinem Ultraschallprojekt ist so gehörig schiefgelaufen, dass Auphonic die Spuren nicht mochte und bei Elle zickte das Mikro rum und das eine kam zum anderen und irgendwie kam dann hinten raus zeitversetzter Müll. Von dem her ladet die Folge einfach nochmal neu runter, jetzt ist sie in hörbar auf dem Server.
Ach, ist aber eigentlich eine ganz gute Quote, oder 1:11 oder 10, also mit den ersten Problemen, das ist doch eigentlich okay.
Genau, und dann haben wir Post bekommen. Ich habe ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass ich von DHL eine Paketankündigung bekommen habe und inzwischen ist das Paket da. Ich habe noch nicht reingeschaut, ich habe auch auf Twitter nicht geschaut, was drin sein könnte. Und mache es jetzt mal auf.
Dün, 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 schneller.
Reiß, reiß.
Ja, Pakete aufreißen ist nicht so leicht.
Raschel, raschel.
Ja, ja. Wärst du nur so stark wie Data, dann könntest du das.
Ja, oder wie Worf oder
wie Darsch.
Ja, oder Soji, die aktiviert ist, die könnte das auch bestimmt ganz schnell.
So, ist auf. Erstmal Papier weg.
Du weißt ja, du bist voll an der Quelle. Wir hören ja jetzt nur, was wir gekriegt haben.
Marcel, du hast jetzt
Polsterfolie.
Du hast gerade für Kopfkino bei mir gesorgt. Ich stelle mir gerade Worf vor, der einen Haufen Pakete öffnet und dabei ganz klingonisch brüllt.
Und Butlet.
Genau.
Und genau. Die Polsterfolie klickt. Sehr schön.
Und es legt sich ein netter Duft hier jetzt in mein kleines Studio, denn es ist Tee drin.
Earl Grey.
Und es klebt ein kleiner Zettel drauf. Der Federation Cast wünscht den Star Trek Podcasts noch viel Spaß bei Picard. Grüße Daniel und Erik.
Ach, wie süß. Dankeschön.
Dankeschön.
Schön. Und drin ist halt eine Tüte Earl Grey. Das heißt, wir müssen uns irgendwann mal irgendwo treffen zum gemeinsamen Earl Grey trinken.
Reicht es für 4 oder 5, je nachdem?
Die Tüte ist groß genug dafür.
Super. Oh.
50 Gramm sollten für uns 4+ Gäste reichen.
Ach, das klingt fantastisch.
Ja, super.
Ja, danke schön für dieses schöne Geschenk.
Und weil ja überall auch ein Mindesthaltbarkeitsdatum draufstehen muss, bis zum 12.01.2022 sollten wir uns mal treffen können, glaube ich.
Gesundheit.
Gesundheit.
Ja, oh, ich brauche dringend Tee.
Du weißt, wo du hinkommen musst.
Genau.
Genau.
Ja, also lieber Federation Cast, dankeschön, da freuen wir uns.
Ha, duftet der gut.
Ach, wie schön. Ja, das ist, ich mag ja den Earl Grey Duft. Nicht alle mögen das, aber ich finde das total toll.
Ach, es gibt nichts Schöneres als einen schönen heißen Earl Grey.
Theoretisch könntest du dir jetzt einen kredenzen und wir würden ganz neidisch daneben sitzen.
Dann müsste ich aber erst das andere Mikro anschließen, damit ich euch mit in die Küche nehmen kann.
Ja gut, okay. Ach, wir brauchen dich heute nicht. Wir sind doch in der Überzahl. Das schaffen wir auch alleine.
Ja gut, genau. Tschüss.
Ja, sehr schön.
Oh, ey, geht wirklich.
Gut, dass er die Technik angelassen hat. Es läuft nämlich alles über ihn heute. Sehr schön. Ja, liebe Elle, was hast du seit der letzten Folge geschaut? Hast du was geschaut?
Habe ich. Und zwar, ich habe jede Woche, also gestern war das halt nochmal einiges noch nachgucken. Und zwar ein lieber Freund von mir, der hatte bis dato es noch nicht geschafft, Discovery zu gucken. War aber immer sehr neugierig. Und gestern war also sozusagen die zweite Portion gucken, also wieder ein paar Folgen der ersten Staffel. Und natürlich Picard noch ein paar Folgen. Und was sehr interessant war, was ich gerne noch erwähnen will, der hat zu Stardust City Rag ein paar Assoziationen gehabt, die bei mir nicht so auf dem Schirm waren, weil dieser nette Mensch, das ist ein sehr engagierter und sehr langjähriger Gamer, der vor allem ja so storylastige Spiele gern spielt. Und eines davon hat er gesagt, was ihn, also dieses, wie hieß das ja wieder, Free Cloud, wie das Ganze aufgemacht war und wie auch die Bejazel rüberkam, hat ihn sehr an Mass Effect erinnert. Und dann hat er mir also gezeigt, was das war und so weiter. Und es hat für mich dann auch so ein bisschen so eine andere Dimension bekommen, was so die Zitate und verschiedene Inspirationen, wo die Menschen, die also Picard schreiben, gestalten und so weiter, also ihre Ideen holen könnten. Und das fand ich ziemlich spannend. Mhm. Genau.
Da möchte ich auch noch was hinzufügen, weil du jetzt gerade gesagt hast, im Panel, im Discovery-Panel haben die auch nochmal eine Brücke geschlagen, und zwar zu, das wusste ich auch nicht, also da sind bestimmt ganz viele Ideen, die da zusammen reingeflossen sind, das kann ich mir vorstellen, sind ja auch ganz viele verschiedene Leute, die zusammen auch in einem, also nicht in einem Raum, aber die zusammen schreiben. Und Liedtexte von... Oh Gott.
Bowie, ne?
Ja, David Bowie, danke. Ich hatte so, genau. Ich hatte genau das Bild vor Augen, aber da war der Name war plötzlich weg. Liedtexte von David Bowie. Und wir haben ja auch schon vorher David Bowie Songs gehabt in den neuen Serien jetzt. Also
in Discovery.
Der Schritt ist nicht so weit. Ja, da wird nämlich in dem einen David Bowie Lied ganz explizit von Free Cloud auch gesungen.
Ah, das ergibt sich also übrigens. Musik, ne, habe ich, das können wir aber nachher sagen, hatte ich beim ersten Betrachten einer bestimmten Szene in Picard plötzlich ein sehr bekanntes, sehr legendäres Stück Musik im Kopf, wo ich dachte so, da haben die doch bestimmt auch daran gedacht. Also nur von der Handlung her hätte das irgendwie reingepasst, das plötzlich einzublenden.
Naja, dann bringst du nochmal zur Sprache, wenn wir zu der Szene kommen.
Genau.
Ja, wunderbar.
Britt, was hast du denn?
Du bist wieder da, hallo.
Natürlich bin ich wieder da.
Haben wir dich nicht vertrieben, aber hast du jetzt einen Tee wenigstens?
Nein.
Verdammt.
Den Tee öffnen wir zusammen. Du hast ein bisschen DS9 geguckt.
Genau, ich habe mich an, ich habe dem 007 Podcast, der jetzt neu in die Podcast-Szene mit hinzugestoßen ist, apropos Werbung und so, habe ich erzählt, dass es in DS9 eine James-Bond-Persiflage gibt. Und dann habe ich so viel davon erzählt, weil derjenige das nicht kannte, dass ich am Ende selbst Lust hatte, es nochmal zu gucken. Und dann habe ich es nochmal geguckt. Und Our Man Bashir aus DS9. Und dann habe ich noch ein paar andere Folgen geguckt, die ich immer ganz gerne gucke, wenn ich nicht so richtig weiß, was ich gucken will. Sowas wie Little Green Man, wie war das? Green Man und Little Ship oder wie hieß die eine Folge? Ich krieg's gar nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall, es gibt so eine Handvoll von Folgen, die ich dann immer wieder gerne schaue. Und Our Man Bashir war auch dabei. Ja, also nostalgischer Rewatch.
Genau, und der Podcast, ist das der im Gehörgang Ihrer Majestät oder?
Genau, richtig.
Genau, verlinken.
Och, was ist das für ein Name? Der ist so süß.
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, die zweite Folge rausgebracht und bisher macht's sehr viel Spaß. Und irgendwann werden sie dann auch, ich arbeite dran, ich bleibe dran, irgendwann werden sie bestimmt auch mal Our Man Bashir besprechen.
Ja, ach, du bleibst dran.
Ich werde mich da reinwurmen und werde immer wieder es zur Sprache bringen.
Dann, Tanja, du hast ein bisschen Arte geguckt, hast du uns gesagt.
Genau, ja. Auf Arte lief jetzt, und das ist auch noch in der Mediathek, ich schicke euch den Link für die Shownotes, eine Dokumentation aus dem Jahr 2016, Building Star Trek, das Erfolgsgeheimnis einer Serie. Und ja, es ist nichts Neues sozusagen, aber es ist einfach herzerwärmend. Ganz wunderbar. Gerade ja in heutigen Zeiten oder in der Zeit, wo wir heute bestimmte Themen diskutieren, so eine Dokumentation zu sehen, bevor das alles losging, noch ja Prä-Discovery und vor Star Trek Picard, ist das wirklich ganz herzerwärmend gewesen.
Ich habe, nachdem mich die Folge letzte Woche, die ich ja so ein bisschen tituliert habe als ein schlechter 24-Abklatsch, habe ich mir ein bisschen das Original angeguckt, habe nochmal Live Another Day, also die 9. Staffel von 24, durchgesuchtet, wie das so ist, wenn man einmal anfängt, man kann nicht aufhören. Und das war so ein bisschen meine Woche, bis dann die Nacht von Donnerstag auf Freitag kam. Aber bevor wir in die Folgenbesprechung einsteigen, haben wir noch ein paar News und es geht erstmal los mit Merch.
Den idealen Merch für Elle und mich, wobei wir jetzt festgestellt haben, wahrscheinlich dann doch eher für mich. Aber es gibt Weinkorken, also so Korken, die man auf die Weinflaschen stecken kann zum Wiederverschließen, wenn man vielleicht nur eine halbe Flasche schafft, wobei es mir ehrlich gesagt ein Rätsel ist, warum man so Korken braucht, aber gut. Auf jeden Fall gibt es also diese Korken mit Star Trek Schiffchen obendrauf. Ja, und da dachte ich mir, nehme ich, super zweckmäßig und praktisch und gut aussehend. Ja, und dann dachte ich mir so, Elle trinkt ja auch gern mal ein Weinchen oder ein Champagner oder so und das findet sie bestimmt auch ganz lustig.
Ja, ich finde die im Prinzip total süß, aber ich weiß, bei mir würde das Schiffchen, das so filigran ist, bestimmt irgendwann runterfallen, kaputt
oder abbrechen.
Gehen.
Ja.
Und daher wäre halt ein Borg-Cube. Also erstens mag ich die Borg ja sowieso und außerdem ist die Form einfach so schön praktisch. Und ich kann dir sagen, so diese für Rotwein lohnt sich das tatsächlich, weil Rotwein hält länger in der Flasche und da ist es tatsächlich schön, wenn man zum Beispiel an einem Abend mal wirklich nur ein Glas trinkt. Und man weiß, da kann man später das nochmal aufhören. Ich habe gerade zur Zeit wieder so eine Flasche in der Küche stehen, wo ich glaube ich schon seit fast 2 Wochen immer wieder mal ein bisschen was trinke und das Ding wird nicht leer.
Liebe Elle, das war auch nur ein blöder Scherz. Ich sitze hier nicht und gehe mir heimlich die Kante, wenn ich nicht mit euch podcaste. So ist es nicht.
Das ist nicht gemeint, sondern manche machen ja nur Weinflaschen auf, wenn sie mehrere Leute haben oder immer mehrere Leute haben. Und dann wird das Ding auch natürlich schneller leer.
Ja, klar. Ja, aber das fand ich sehr schön. Da dachte ich mir so, super, ich liebe das. Ich liebe das, wenn Merch, also ich habe nichts gegen Modelle oder so, das finde ich auch super, auch wenn ich das Abstauben hasse wie die Pest. Aber ich finde es schön, wenn es auch irgendeine Zweckmäßigkeit hat, die mich im Alltag irgendwie begleitet. Also ob das jetzt so ein Weinkorken ist oder aber, was weiß ich, ein Pizzaschneider. Ich meine, ein T-Shirt kann ich anziehen, das ist halt rein vom Tragen her schon mal auch zweckmäßig. Und es gibt natürlich ganz viele andere Sachen, die ich auch liebend gerne hätte, wo ich aber weiß, die stehen dann halt vielleicht nur im Regal und stauben ein und dann denke ich auch, ach, vielleicht dann doch lieber nicht. Dann vielleicht doch lieber den Flaschenöffner oder so. Ja.
Ja, ich verstehe dich. Ich verstehe dich, was du meinst. Aber ich habe mir ja jetzt doch wieder ein Modell. Also ich habe bisher ja, ich habe gesagt, das ja auf Twitter, das auf Twitter auch gesagt. Ich habe ja bisher nur so einen Sternzerstörer, den ich aus den 80ern so als Erbstück von Cousins bekommen habe. Und jetzt habe ich mir übers Wochenende tatsächlich das Section 31-Schiff von Eagle Moss bestellt und werde jetzt zwei Schiffchen zum Abstauben haben.
Ja, ich finde, alles unter 5 ist erlaubt.
Okay, das ist gut, mach ich mit.
kannst meine 5 gerne auch mit dazu nehmen, denn bei mir kommt sowas nicht ins Regal. Ich hatte früher mal als Kind so ein Flugzeugmodell von LTU, wer sich noch an diese Fluggesellschaft erinnert. Und hab's geschafft, dass das zweimal kaputt gebrochen ist und sonst staubt alles bei mir ein, von dem her lasse ich so ein Kram. Alles, was man nicht mit einem Wisch abwischen kann, kommt bei mir nicht ins Regal.
Das heißt, du kaufst es dir, lässt es im Karton und hebst es auf für schlechte Zeiten.
Nein, oder? Ich kaufe es gar nicht jetzt.
Also okay, gut, weil es klang jetzt so nach dem Motto, es gibt ja auch Sammler, die dann sagen, das muss ein Mint Condition sein, das steht bei mir im Regal und da bleibt es auch. Und da denke ich mir, eigentlich müsste man zwei kaufen, weißt du, einen zum Sparen und einen zum Aufstellen. Aber
ja, genau. Verpackt in den Keller.
Ist ja nicht so, als hätte ich nicht genug Platz in der Wohnung, nicht wahr? Ja.
Dann gibt es oder wird es geben eine neue Doku, denn Voyager wird 25 Jahre alt oder ist 25 Jahre alt geworden. Dieses Jahr ist ja 1995 das erste Mal damals auf dem noch frischen Sender UPN gelaufen. Und 455 Films hat eine Dokumentation über Voyager angekündigt. Woher kennt man diese Firma? Die haben schon For the Love of Spock, Chaos on the Bridge und The Captains produziert. Und die suchen aktuell Voyager-Superfans auf der aktuellen Star Trek Cruise und werden auch danach noch zu anderen Events kommen und Segmente drehen und es gibt noch keinen Termin, wann diese Doku kommen wird. Ich denke mal wahrscheinlich irgendwann 2021 wahrscheinlich, weil so schnell produziert sich das ja auch nicht. Und können wir dann mal gespannt sein, was da denn so alles aus dem Voyager-Jubiläum gemacht wird und wie viel Behind-the-Scenes-Stories da dann auch noch mal rausgekramt werden.
Ich glaube auch, dass durch den Erfolg jetzt mit der DS9-Doku sie so ein bisschen auch bestärkt sind, wenn sie sehen, sowas funktioniert auch, ja. Also, dass das dann auch ins Leben gerufen werden kann.
Ja. Genau, also das ist kein Projekt, was irgendwie auf Indiegogo oder Kickstarter läuft, also das finanzieren sie komplett selber. Ist vielleicht auch von Vorteil und bei Voyager gibt's ja nicht so viel, was man remastern kann, denn ab der vierten Folge kamen ja alle, ab der vierten Staffel kamen ja alle Weltraumszenen komplett aus dem Computer. Von dem her, da gibt's nicht so viel zu remastern. Und dementsprechend braucht man da wahrscheinlich dann auch nicht das Geld, weil man halt nicht großartig was remastern wird, vermute ich mal. Aber das ist jetzt Glaskugel. Dann haben wir letzte Woche über ein Promobild geredet für Discovery, was dann irgendwie weg war. Und was ist denn jetzt die Story dahinter?
Also die Story dahinter ist, ich habe für die letzte Folge die Shownotes zusammengestellt und wollte euch gerne zu dem Promopic verlinken und habe dieses ganze Netz hoch und runter abgesucht und habe dieses Promopic nirgendwo gefunden und dachte, das kann doch nicht sein. Es war weder auf der CBS All Access Seite, es war weder bei StarTrek.com, es war nirgendwo zu finden, auch Twitter oder so, es war weg. Und ich so, das kann doch gar nicht sein, verdammt nochmal, wo kommt denn dieses Promo-Foto her? Und dann habe ich mich auf die Suche begeben und da ist es wohl so gewesen, dann, dass diese Star Trek Discovery Art, also dieses Bild eben von der Discovery Crew auf dieser Anhöhe, die eben diese Flagge halt hält oder hisst oder wie auch immer, diese Sternflottenflagge, dass das wohl tatsächlich zwar offizielle Discovery Art ist für Staffel 3, dass die aber nicht hätte erscheinen dürfen. Die ist also geleakt worden und ist dann also versehentlich wohl geleakt worden von einer offiziellen Stelle. Die hätte also das nicht rausgeben dürfen und hat dann die Leute, die das veröffentlicht haben, gebeten, das wieder zurückzuziehen, weshalb jetzt zum Beispiel auch auf Twitter alle Tweets, die das offiziell gepostet hatten, gelöscht sind wieder, die gibt's also nicht mehr und man findet die Art auch sonst nirgendwo mehr, außer man hat sich das eben gespeichert.
Also und ich hatte das damals auf Reddit gefunden. Mhm. Und ja,
Reddit gepostet, bin ich nicht so aktiv. Also da hätte man vielleicht noch einen Link finden können. Aber da bin ich halt, wie gesagt, nicht so aktiv unterwegs. Auf jeden Fall habe ich es nirgends gefunden gehabt. Jetzt ist es aber so eben, es war tatsächlich so, dass es eben geleakt wurde, dass es nicht hätte geleakt werden sollen. Das Artwork war angeblich noch nicht fertig. Das hieß es zumindest im offiziellen Statement. Und deswegen ist es zurückgezogen worden. Aber es ist wohl offizielles Artwork. Ja. Also es wird dann wohl irgendwann, denke ich, nochmal rausgegeben, wenn es fertig ist. Ja.
Ja, dann zu Dingen, die wir auch noch nicht sehen. Da gibt es bald noch mehr von.
Ja.
Denn die dritte Staffel der Short Tracks, da gehen jetzt im Mai 2020 die Dreharbeiten für los. Außerhalb der USA und Kanada haben wir noch nicht mal die zweite Staffel der Short Tracks.
Ja.
Ob wir sie jemals sehen werden, ich wage es inzwischen zu bezweifeln.
Naja, also zumindest die eine Folge, eben Children of Mars, hätte ich persönlich erwartet, dass wir die über Amazon Prime zu sehen kriegen. Aber vielleicht verkaufen die die Shorttracks nur in komplett, weißt du? Ja, ich weiß es nicht.
Bitte verlang keine Logik, wo es um Lizenzrechte geht. Lizenzrechte und Logik zu Erzählung und zu sonstigen eher so sozusagen Dinge, die sich an kulturelle Logik entlang halten. Da hat Lizenzrechts nichts mit zu tun, da kriegst du nur Zahnschmerzen.
Die einzige Logik, die da drin steckt, ist Geld.
Ja, also ich finde zumindest schön, dass wir eine Season 3 kriegen und da war übrigens jetzt auch kurz in der Diskussion, ob eventuell tatsächlich auch ein paar PK-Short-Tracks dabei sind, Fragezeichen, also du weißt, Gerüchte, aber zumindest kriegen wir eine Season 3, das ist ja schon mal nett.
Ja, es gibt ja auf jeden Fall Charaktere, wo man wunderbar Short-Tracks erzählen könnte, Seven of Nine, die Rikers, also...
Ja, und auch zum Beispiel, ich könnte mir auch einen guten Shorttrack vorstellen, zur Hintergrundstory von zum Beispiel Raffi oder Rios oder so. Raffi wissen wir jetzt schon so viel, aber ich glaube, Rios bietet sich da auch sehr an. Ja, also so zum Beispiel auch, ja.
Also halten wir fest, wir müssen ganz unökologisch unsere nächsten Urlaube in den nächsten Jahren in den USA planen, um in den Genuss der Shorttracks zu kommen.
Genau, ja. Dann genau, ja.
Und dann gibt es noch ein paar News-Bits zu Star Trek Picard. Aus der Abteilung Leaks haben wir auch bei Picard was, denn Amazon Japan hat die falsche Folge wohl online gestellt.
Genau, die hat versehentlich, Episode 7 online gestellt unter Episode 6. Das heißt, wenn man den japanischen Amazon eben 6 gedrückt hat, um 6 zu gucken, hat man 7 gesehen.
Ach, wow. Schöne Preview.
Ja, sehr geil. Und ich dachte in dem Moment nur, ich möchte die japanischen Amazon haben, aber die haben es dann behoben. Aber das war schon sehr, sehr witzig. Vor allen Dingen, weil einer eben gesagt hatte, oh, hier, Episode 7 ist online. Und wenn man dann aber halt auf die Folgenseite gegangen ist von Amazon, hat man halt nur gesehen Episode 6. Aber sobald man dann eben 6 gedrückt hat, kam 7. Ja. Naja, sehr schön.
Ja, es war auch bei Deutschland, im deutschen Amazon, war die 6. Folge auch wieder mit keine Gnade überschrieben bei mir. Also
bei mir auch.
Da ist eine ganze Menge bei Amazon schiefgegangen in Bezug auf diese Folge. Dann haben wir noch eine Aussage von Akiva Goldsman im PK-Podcast dazu, was Canon ist und was nicht. Und
also im Grunde ist alles Canon inklusive TAS. Und das ist die große Überraschung, weil ja also die Animated Series, das hieß ja immer, die Animated Series ist eigentlich kein Canon, ja. Und aber für die Producer von eben Picard beziehungsweise eben auch Discovery gehört TAS mit zum Canon. Das heißt, die schreiben ausgehend davon. Und das fand ich eine sehr schöne, sehr spannende Aussage, weil wenn man sich die Animated Series mal anguckt und da die Empfehlung bitte, bitte, bitte immer im Original. Oder aber, wenn ihr es auf Deutsch seht, dann die spätere Synchronisation aus den, ich glaube, 2000ern müsste das gewesen sein. Denn die erstdeutsche Erstsynchro, die kann man nicht gucken. Das ist eine Katastrophe. Also am besten Original.
Weißt du, welche Synchro Netflix hat? Ob das die neue oder die alte ist? Weil
nein,
ich
nochmal nachgucken.
Nie wirklich gesehen.
Also ich würde dir tatsächlich empfehlen, das mit deutschen Untertiteln zu sehen und im Englischen.
Okay. Es lohnt sich aber, es zu sehen. Das macht doch wirklich Spaß. Es ist klar, es gibt Folgen, die sind ein bisschen und es kann sich ziehen, aber trotzdem ist es schön, es mal gesehen zu haben. Kann ich wirklich auch empfehlen.
Und du kannst halt ganz viel umsetzen in so einer Animated Series, was du halt nicht in der echten Serie umsetzen konntest, weil jetzt das Geld nicht da war oder die Technik noch nicht so weit oder so. Auch viele Rassen zum Beispiel oder viele Spezies, Entschuldigung, die zu viel Make-up-Aufwand bedarf hätten oder eben nicht umsetzbar waren, konnten ja gezeichnet werden. Ja. Und wir kamen da auch nur drauf, ich bin über diesen Tweet quasi nur gestolpert oder über diese Aussage, dass das für sie eben kennen ist, weil nämlich die Diskussion war, dass Bejazel, danke. Die aus der letzten Folge, ist ja nicht nur Bardame, sondern auch Gangster-Bossin, genau. Mhm. Dass sie hätte eine
Cajun.
Dankeschön.
Eine Cajun,
vergessen. Also eine Löwen, Cajun. Genau, das ist diese Löwenspezies, hätte sein sollen. Aber ich denke, das wäre zu viel Make-up-Aufwand gewesen.
Katzen, richtig, das sind so Katzen halt, ja.
Ja, ja, ja. Und die stammt nämlich aus der Animated Series. Und da
hat man die Anknüpfung. Mit dem Make-up hatten sie gar nicht so das Problem, ne? Im offiziellen Podcast in der Folge war Goldsman und Frakes anwesend. Und sie sagten, nachdem die Schauspielerin gecastet war, haben sie entschieden, dass sie etwas leichter bekleiden und nicht unter so eine Maske stecken.
Ja, ja, ja. Übrigens sehr, sehr gerne. Und ich habe die auch in anderen Dingen schon sehr, sehr gerne gesehen immer. Aber gut. Dazu, dass die Producer Tass eben als kennen betrachten.
Und so ein Katzen-Make-up gab es ja auch in einem der Filme schon mal. Ich glaube
in zwei Filmen.
Fünften?
Nein, da kam schon mal Cajuns vor, so ganz am Rande.
Ich meine im Film 4, ne? In dem bei der Gerichtsverhandlung über Kirk.
Genau.
Da auf jeden Fall. Und genau, in einem der neuen Filme auch nochmal katzenähnlich, aber da mit deutlich weniger Make-up und deutlich wenig Klamotten.
Aber das bedeutet auch, wenn Tass jetzt kennen ist, dass zum Beispiel so Dinge wie ein riesengroßer, überdimensionaler Spock, den wir in einer Episode hatten, kennen sind. Und das finde ich natürlich großartig. Ja, naja, also das dazu.
Und dann, ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge erwähnt hatten oder nicht, es gab ein Video von den Dreharbeiten zur fünften Folge, wo Jonathan Frakes und Patrick Stewart ein wenig den Rest des Casts eingeführt haben in, wie haben wir eigentlich damals in den 80ern Star Trek gedreht? als sich unsere Stages noch nicht von selber bewegen konnten. Ist wunderbar, irgendwie von einer auf einer Skala von irgendwie 0 bis 10 und irre lustig.
Das Rütteln, ne?
Genau.
Genau. Wie probe ich einen Weltraumkampf? Ja, sehr schön.
Genau, so verlinken wir euch, ist definitiv ein Blick wert und ich werde euch auch nochmal ein YouTube-Video raussuchen aus dem remasterten TNG-Episoden, weil da hatten mich jemand mal das Bildsignal in ein Videoschnittprogramm gelegt und gesagt, rechne doch bitte mal die Kamerabewegung raus. Ist dann auch irre lustig, wenn dann alle zu einer Seite fallen und das Bild sonst halt stabil ist.
Das haben wir tatsächlich in unserer letzten Folge auch schon verlinkt.
Ah, okay.
Und dann hat Patrick Stewart noch ein paar Fragen beantwortet für Wired.
Also das waren zwar auch allgemeine Fragen, aber Star Trek kam auch drinne vor. Es war einfach nett. Also ich mag Patrick Stewart sehr gerne. Ich sehe den auch mal außerhalb von Star Trek ganz gern. Und diese Fragen, die dann immer von Wired gemacht werden, das sind immer die im Internet am meisten gesuchten Fragen. Das heißt, wenn du bei Google anfängst, was einzugeben und dann wird automatisch ergänzt durch Google. Die Fragen sind das. Also warum hat Patrick Stewart? Und dann kommen eben so 5 Fragen, wo dann Google automatisch ergänzt, ja. Oder was ist Patrick Stewart's? Ja, und das ist natürlich immer ganz, ganz kurzweilig. Ja, und wie gesagt, Star Trek kam auch drin vor.
Genau, also Fragen, mit wem ist Patrick Stewart verheiratet, wer ist sein bester Freund, und sehr hochwertig produziert, schön anzusehen, und es wird auch die Frage gestellt, ob Patrick Stewart britisch ist.
Ja, oh. Aber das ist doch so ein Klassiker, so ist Patrick Stewart ... britisch. Verheiratet, was auch immer dann noch ergänzt wird, ja.
Genau, was
ist der Papst katholisch?
Ja.
Genau, aus der Kategorie, da gibt's auch bei, es ist mir neulich bei YouTube reingespült worden, was komplett un-Star-Trekiges, aber bei Late Night Berlin haben sie als Silbermond vor, ich glaube, einem Dreivierteljahr oder so zu Gast war, ein Spielchen gespielt namens Google-Schreiber. Und haben dann halt Songtexte von Silbermond eingegeben, aber halt nach der Hälfte der Zeile aufgehört und Google den Autocomplete machen lassen und das dann halt als Song gespielt, ist auch irre lustig. Ja. Verlinken wir euch dann auch nochmal in den Shownotes.
Ach, die YouTube-Logs, oder? Die YouTube-Reisen, das ist
Rabbit Holes, ganz gut.
Aber hallo.
Lange Rabbit Holes.
Ja.
Ja.
Genau, begeben wir uns von Rabbit Holes zu Impossible Boxen, um eine grottenschlechte Überleitung zu machen. Denn die letzte Episode war jetzt länger, und wenn ich das vorwegnehmen darf, entschädigt uns für letzte Woche.
Ja, und die war länger?
Ja, die das war 55 Minuten lang.
Das erklärt, aber okay, wie viel länger war sie dann? 5 Minuten vielleicht?
Nee,
oder?
10 Minuten länger als normal.
Tatsächlich, okay. Okay, das erklärt natürlich auch. Trotzdem fühlte es sich alles sehr gedrängt an, aber da können wir am Ende nochmal genauer zukommen. Aber okay.
Genau, das Hauptthema ist eigentlich alles rund um das Artefakt mit mehreren Subplots. Und fangen wir mal an mit dem Gastgeber, denn er wird ja konfrontiert mit seiner Vergangenheit. Als er über das Artefakt recherchiert, sehen wir ein paar schöne, gute, alte Promopics aus TNG-Zeiten mit, finde ich, einer wirklich wunderbaren Überblendung in der Kamera zwischen dem gealterten Patrick Stewart und davor halt das Promo-Bild von vor 30 Jahren.
Ja. Also dass sich dann halt so ineinander spiegelt, ja. Ganz, ganz
32
toll.
32 Jahre.
Ja, fand ich auch einen so tollen Effekt, also ganz super.
Das haben die ja zwei Folgen vorher ja schon mit Soji und Ramda gemacht. Und jetzt haben sie halt jetzt eben die Sache mit dieser Locutus-Überblendung, vor allem wie man dann sieht, dass hinten dran er sich an seine Kopfseite fasst, wo eben er als Locutus seine Kopfimplantate hatte. Das war so schauderhaft gut gemacht. Also ich denke, das wird auch so in die Star Trek-Geschichte eingehen, diese Bilder. Ganz großartig.
Genau, und wir merken da, er hat, er wird mehr von seiner Vergangenheit verfolgt, als es beispielsweise noch in First Contact der Fall war. Kommt zumindest so rüber, weil in dem Moment, ihm steht die blanke Angst und Panik ins Gesicht geschrieben, in dem Moment, finde ich.
Ja, also man hätte meinen können, dass nach all der Zeit er doch ein bisschen mehr das Ganze verarbeitet hat, aber offensichtlich hat er das alles nur irgendwo hingeschoben und wirklich nicht verarbeitet. Also das kommt jetzt alles wieder hochgespült.
So ein bisschen in die Schublade gepackt und back to business.
Ja, genau. Also wenn ich mal kurz, weil ich habe mir da ein paar mehr Gedanken dazu gemacht, und zwar, wenn ich darf, würde ich da gerne was dazu sagen. Und zwar, ich habe das so gesehen, dass eben diese Folge unter anderem dafür da war, Picards Locutus-Trauma nochmal dezidiert anzusprechen und ihm gleichzeitig innerhalb dieser Folge eine weitere Entwicklung zu schenken in seiner sozusagen Traumabewältigung. Weil in der letzten Folge hat er ja diesen schönen Moment mit Seven gehabt, wo sie ja auch gefragt hat, ob er ja auch seine ganze Humanität, seine Menschlichkeit wieder gefunden hätte. Und er sagte nein. Das war also für mich so der Aufbau. Und dann in dieser Folge hatte der ja schon mit Jurati das Gespräch über die Borg und dass die Borg, also hat er selbst, obwohl es nur um das Artefakt ging und die wohl Ex-Borg, die da reclaimed werden, hat er sie trotzdem als im Kopf, als die Borg, die quasi wie Krebszellen metastasieren und einfach nur erobern und sozusagen immer noch das grundsätzlich Böse sind für ihn. Dann eben diese Szene mit, wo er recherchiert und man sieht diese Überblendung von seinem alten Gesicht mit Locutus, also ihm, seinem Gesicht als Locutus. Und dann später mit dem, was er dann sieht, kommen wir ja gleich dazu, wenn er dann wirklich das Artefakt betritt und mit Hugh diese Führung bekommt. Und Hugh auch ein bisschen nicht nur, also physisch und formell als sein Gastgeber auf dem Artefakt ihn sozusagen zeigt, was da los ist, sondern auch seelisch, psychisch und moralisch ihn an die Hand nimmt und ihn so dadurch zeigt, dass die Borg eben nicht mehr diese Monster sind, sondern ja, also Picard sagt es selber, die Borg sind ja hier jetzt eigentlich nur Opfer oder halt Opfer ihrer Umstände, Opfer der ja eben ihrer Assimilierung geworden oder Opfer der Borg, also als Organisation und gar keine Monster, wie er das vorher also in einer anderen Szene noch gesagt hat. Das fand ich ziemlich schön.
Also der Auftakt ist so ein bisschen The line must be drawn here. Genau. Reloaded. Und wo er so ein bisschen so einer absoluten Verachtung spricht. Und ich dachte so, wer hat in der letzten Folge noch mal gesagt, dass in der Galaxie kein Platz für Rache ist? Und dann halt, wenn er dann halt auf den Kubus kommt, wo man dann auch sehr viele kurze Flashbacks zu First Contact dann bekommt. Ganz einfach, weil wahrscheinlich da die Qualität des Bildmaterials am besten war.
Hm. Wo das First Contact war auch dieses Foto, ne? Dieses Promo-Foto, wo du eben meintest, 30 Jahre alt. Also ich habe ja gesagt 32, ich habe was vermischt. Also natürlich die Assimilation bekamen die US-Zuschauer 1990 gezeigt, aber dieses Foto war aus First Contact.
War das aus First Contact?
Weil die in der TNG-Doppelfolge, da waren seine, ja, ich sag mal, Implantate sahen anders aus. In First Contact waren die ein bisschen hübscher.
Da hat man auch
da ging's ihm nicht auf die Stirn rüber.
Da hat man auch ein paar Millionen mehr Budget gehabt.
Ja.
Und ein bisschen mehr
Zeit. Ja, ich fühlte mich auch ein bisschen erinnert tatsächlich an First Contact, an diese Szene, die Lilly mit ihm erleben muss. Also ja, wie er da so sein Ding durchzieht und sie nur mit den Ohren schlackert, wie der Mann jetzt die gerade frisch assimilierten Crewmitglieder niederschießt und wie er da agiert. Und genau auf dieser Schiene ist er ja im Grunde noch, ne? Und jetzt passiert was. Er kann da weiter anknüpfen oder auch generell. Also wenn wir jetzt schon so tief in die Folge, ich weiß nicht, wollen wir chronologisch durchgehen oder wollen wir schon
Nein,
so tief
gerne
einsteigen?
Springen.
Also wir hangeln uns ganz gerne an Plotlines durch, um nicht halt in so einen und dann passierte der Schnitt und dann passierte der Schnitt.
Okay, dann passt es. Also ich fand das großartig gespielt überhaupt ist in dieser Folge, finde ich am Schauspiel überhaupt nichts zu meckern. Es entschädigt wirklich in vielerlei Hinsicht an die beiden Vorwochen und diese Szene, wie er dann mit Hugh durch den Borg-Kubus geht, in Angst gefangen, die Schultern hochziehend, den Kopf senkend und in der Hoffnung nicht erkannt zu werden, ne, das, wie großartig das gespielt ist und wie Hugh ihm dann eben dieses Rückgewinnungsprogramm offenbart, wie er das entdeckt, also was da bei ihm passiert, ist wirklich großartig und Hugh öffnet ihm ja auch noch die Tür, dass er quasi diese Reise tatsächlich auch noch mit einer neuen Begründung getätigt haben kann, indem man sagt, ja, wenn wir einen Fürsprecher hätten wie dich, sähe es für uns besser aus. Ne?
Ja.
Ja, sehr schön.
Übrigens auch ja gleich am Anfang, als er aufs Schiff kommt, wo er ja denkt, er wird assimiliert und die ihm eigentlich nur helfen möchten, dass er da nicht diesen Zwischensteg runterpurzelt. Und ich denke nur so, das ist ja auch so klar, der muss natürlich genau auf diese Zwischenbrücke muss der laufen, weißt du? Also ich meine, hallo, egal. Also damit fängt es ja schon mal an, ja. Und übrigens, es hat ihn doch dann auch tatsächlich noch einer, die sind ja dann am Rennen, am Fliehen vor den Romulanern. Und dann ruft ihn doch noch jemand und ruft Locutus. Und er guckt nur ganz kurz nach hinten, rennt dann aber weiter. Da hätte mich ehrlich gesagt noch interessiert, wer ihn denn da gerufen hat.
Ja, das aber war vielleicht wahrscheinlich so als Gag, weil das wirkte fast sowas wie, ey, Locutus, altes Haus, wie geht's denn?
Naja, oder eben einer, der ihn irgendwie aus dem Kollektiv vielleicht kennt, also wahrscheinlich nur
natürlich.
So als... Genau, also das eben ja in dem Moment, in dem das eigentlich passiert, was er befürchtet. Ja. Genau, es passiert ja genau das, was er befürchtet, aber er kann nicht reagieren, weil er ja dann schon wieder in der nächsten problematischen Situation steckt. Ja.
Und ich finde es wunderbar, dass das endlich mal aufgegriffen wird, dass diese Borg natürlich alle auch irgendwer waren, ne? Also die kommen jetzt langsam erstmal wieder dahin zurück. Wer sind sie denn eigentlich gewesen? Aus welchem Volk stammen sie? Wie alt sind denn die, als Ramda ursprünglich eingeführt wurde, bevor klar war, wann das die erst, ich sag mal in Anführungszeichen, vor wenigen Jahren, also vor kurzem assimiliert wurde, dachte ich noch, oh, was für eine Chance. Es könnte ja ein Wissensspeicher von vor Gott weiß wann sein. Also wir wissen nicht, was mit diesen biologischen Teilen der Borg passiert. Altern die denn? Können Borg alt werden, könnte ja durchaus sein. Also, was da jetzt sich offenbart, die Leute, die von ihren Implantaten befreit werden, die vom Kollektiv schon lange abgetrennt sind, also, das sind ja alles Individuen und die jetzt hier wieder zu finden, sozusagen, finde ich hochspannend.
Also da haben wir ja auch einen Anknüpfungspunkt zur vorherigen Episode mit Seven of Nine, das fand ich nämlich auch ganz spannend. Und zwar wurde sie ja verkauft auch mit den Worten, dass sie eine der wenigen Borg ist, die noch so ganz spezifische Borg-Technik in sich trägt, die wohl nicht viele Borg in sich tragen. Das heißt, es ist ja ein blühender Handel mit diesen Borg-Teilen eben. Und offensichtlich werden so Teile, wie eben sie Seven of Nine in sich trägt, aus der Tatsache raus, dass sie eben schon als Kind eben assimiliert wurde. Und dadurch eben ganz viel in sich trägt, was vielleicht dann auch mitgewachsen ist und so. Offensichtlich sind ja solche Teile nicht so leicht zu bekommen.
Häufig, ja.
Ja. Und, obwohl es ja immer noch genug Borg gibt, von denen man Teile bekommen kann. Also das heißt, es gibt wohl offensichtlich da auch einen Unterschied an, ja, ich weiß nicht, Menge oder Qualität oder ich weiß es nicht. Aber offensichtlich gibt es nicht mehr so viele, die eben diese Menge an komplizierten Teilen in sich tragen. Also das fand ich auch ganz spannend.
Nee, es ist ja auch eine relativ schwierige Sache, so ein Borg auszuweiden, um es mal hässlich zu formulieren. Denn in der Regel ist es sehr gefährlich.
Ja.
Und wir wissen was mit dem Kollektiv nach Endgame passiert ist. Das ist ja immer noch das große Mysterium. Wer weiß, vielleicht erfahren wir es noch im Laufe der Serie.
Ja, also bisher wird ja so gesprochen, als ob das Kollektiv durchaus noch existiert und wir jetzt hier Glück in Anführungszeichen haben, dass dieser Kubus eben abgetrennt ist.
Ja, oder sich vielleicht sogar absichtlich zurückgezogen hat aufgrund des Viruses, man weiß es nicht genau, ja.
Ja, also was ich noch interessant fand, was ich gern ansprechen will, in dem Gespräch zwischen Hugh und Picard, ist ja erstens die Frage der Staatsbürgerschaft, weil Hugh ist Föderationsbürger, hat also das Privileg, dass er Artefakt eben verlassen kann. Und die Borg, die aber dort reclaimed worden sind, also in Romulan Space, sind erstmals quasi romulanische Bürger oder halt auf jeden Fall dem romulanischen Recht, also sind die unterworfen. Und er sagt ja selber, wir haben zwar jetzt nie, waren zwar unterjocht und versklavt, aber unsere Königin ist jetzt romulanisch. Das denke ich
also
jetzt nicht eine romulanische Person, eine einzelne königliche Person, sondern denke ich eher, dass damit so eine Staatsgewalt gemeint ist.
Ja, beziehungsweise er sagt er nicht auch sowas wie, im Grunde sind wir nichts anderes als jetzt die Sklaven der Romulaner.
Ja, genau. Genau, und wie er halt auch sagt, XBI ist tatsächlich eine Selbstbezeichnung, die also diese X-Borg eben haben. Und wir sehen halt, dass sie einerseits halt sehr verhasst sind und weil sie halt das repräsentieren, was sie früher waren vor ihrer Befreiung. Und andererseits halt jetzt tierisch verletzlich, also vulnerable auf Englisch passt da irgendwie besser. Vulnerabel auf Deutsch klingt, ist so ein bisschen... bisschen holpriges Wort, aber sie sind halt grundsätzlich sehr marginalisiert, sind gejagt, werden entweder eben von Leuten wie Bejazel ausgeweidet oder landen bei den Romulanern und nur in besten Fällen können sie halt ja in der Föderation irgendwie oder für die Föderation was machen. Und Hugh, das fand ich halt auch so schön, weil Hugh dem Picard sagt, kannst du bitte für uns sprechen? Dann ist das für mich so eine Art invertierter Locutus, der nicht für die Borg spricht als das Kollektiv, das alle erobert, sondern für die Ex-Bees spricht und deren Rechte, weil er ja selber eigentlich genauso so einer ist und dem vielmehr deren Anliegen ein größeres Gewicht geben kann. Das fand ich sehr schön.
Das zeigt aber auch, dass Yu zum Beispiel Picard immer noch eine Stellung einräumt, die Picard so eigentlich ja nicht mehr hat. Also da ist er so ein bisschen abgetrennt von vielleicht der Tagespolitik, sagen wir jetzt mal. natürlich ist es schon noch... Ja, ich meine, Picard hat immer noch einen gewissen Stand, das ist schon richtig, aber es ist nicht so wie früher, ja. Übrigens, was ich auch sehr schön fand hier, nachdem er ja, also wir haben ja diese Szene gehabt, wo eben der eine Borg ja sein Augentransplantat, ich weiß nicht, also wo das irgendwie, also wie sagt man, geheilt wurde, also wo dann so die Haut irgendwie geheilt wurde, sodass dann die Seite, wo das Transplantat war, dass da eben, also da fehlt im Grunde aber wie gesagt ein Auge. Und dann war ja diese Reaktion, dieses erleichterte, glückliche eben, das also auch los zu sein und ein Stück, ja, ja, ich weiß nicht, war es ein Mensch, ich weiß es nicht mehr, aber halt ein Stück von sich selber wieder zurückzubekommen und so weiter. Ja. Diese Szene war halt schon sehr herzerweichend. Was ich ja aber sehr spannend fand oder was ich ganz interessant fand, war, ich als Zuschauer, ich erwarte ja, dass jemand vielleicht so glücklich oder so erleichtert ist, wenn er wieder komplett hergestellt ist, wie er früher war. Und wir haben ja hier jemand, der wirklich auch optisch, und das haben wir ja durch das ganze Borgschiff durch, optisch deutlich Narben zurückbehalten hat. Da fehlen Augen, da sind Narben im Gesicht überall, teilweise auch wirklich Verletzungen, die man noch deutlich sehen kann. Und trotzdem sind sie natürlich nicht mehr Borg, ja, sondern sie selber. Aus der Perspektive heraus ist verständlich, warum sie erleichtert sind. Aber für mich als Zuschauer denke ich immer, es ist trotzdem nicht so wie früher. Also, weißt du, was ich meine? Denke, also man erwartet immer Perfektion und würde das irgendwie besser nachvollziehen können, wenn es wieder perfekt wäre. Aber in dem Fall ist es eben so, dass sie trotz des optischen Nicht-Perfektseins wieder sie selber sind. Und das fand ich ganz schön hier gezeichnet.
Ja.
Und Hugh sagt ja, es geht nicht um Perfektion.
Ja, und sie sind ja tatsächlich, es wird nie wieder sein wie früher, ne? Sie werden wahrscheinlich alle zu ihren Völkern nie wieder zurückkehren können. Und sie sind ja tatsächlich auch hochgradig verändert, ne? Also sowas wie dann dieser Eintritt in diese Kammer der Königin und Picard weiß es direkt zu benennen und Hugh sagt, ne, obwohl wir nie hier drin waren, wir wissen es. Also die haben auch einfach, die sind verändert von ihrer Persönlichkeit, von ihrem Wissen, von ihrer Art, von ihrem Hintergrund. Die sind nicht mehr in ihrer eigenen Kultur verankert. Sie sind in eine neue, in Anführungszeichen, Kultur oder Gemeinschaft gerissen worden. Und inwieweit es da ein Zurück gibt, ist halt fraglich, ne? Picard konnte das relativ gut, er war ja auch nur sehr kurz assimiliert. Eine Seven of Nine hat es nicht geschafft. Gut, die war sehr viele Jahre ihres Lebens assimiliert. Und aber diese Personen auf dem Kubus, die werden nicht von dem Kubus runterkommen in absehbarer Zeit. Die sind froh um jedes Stück, das sie nicht mehr auch äußerlich zum Borg macht.
Ja, ja.
Naja, und es spiegelt sich da, denke ich mal, auch so ein Stück weit wieder, dass sie halt so ein Stück weit halt das Pech hatten, dass der Kubus halt irgendwie in romulanischem Gebiet gelandet ist und halt nicht in der Föderation. Denn es klingt ja so durch, so ja, wir haben hier nur romulanische Doktoren, die sind nicht die Besten, aber sie tun ihr Bestes. Und
sicher dann,
was halt auch interessant ist, das wird im Ready Room besprochen, was für eine Riesenherausforderung das war, diese ganzen Statisten letztendlich in Make-up zu packen. Also da hat man immer nur, man hat quasi so ein Baukastensystem gehabt, aus dem man halt seine XBs zusammengebaut hat. Und im Ready Room gibt's da ein schönes Segment, ich glaube so 5-6 Minuten, wo halt erklärt wird, hey, wie haben wir das Borg-Make-up gemacht? Und sehr interessant zu sehen, auch weil da halt so Rückbezüge zu Michael Westmore gezogen werden, der sich das im Originalen ausgedacht hat. Also sehr interessant.
Und ich finde, es ist wirklich sehr gelungen auch, ne? Währenddem später sprechen wir auch noch über die anderen. Und bei Elnor gibt es da einige Szenen, wo ich denke, was ist da mit dem Make-up passiert? Naja, da ist es mal nicht so gut gelungen mit den Augenbrauen.
Ich finde ja, wie gesagt, ich habe ja so meine Probleme. Ich finde ja, dass Elnor eben und übrigens auch Rizzo, wie heißt sie nochmal richtig? Nicht Narcissa, aber so ähnlich.
Narcissa,
genau. Ich finde sie ja zum Beispiel, also sie hat genau das gleiche Problem, das ich ein bisschen bei Elnor habe, dass sie dieses Elfenhafte haben, wenn die Ohren zu spitz sind und zu weit draußen. Vor allen Dingen bei Larissa finde ich halt auch, dass sie die Ohren sind zu weit weg. Also die erinnert mich schon fast so ein bisschen so an Gremlin oder so. Also das Make-up gefällt mir gar nicht. Es ist, also ich finde es wirklich nicht gut.
Ja, es sieht sehr elbisch aus.
Ja, zu spitz und zu weit vom Kopf weg.
Ja, das,
aber gut, das sind natürlich halt persönliche Vorlieben. Klar.
Wie halt, nee, nicht nur Vorlieben, sondern wie halt dein Körper gewachsen ist. Und wenn die Darstellerin halt abstehende Ohren hat, aber ja, da kann man natürlich die Ohren kleiner machen. Also ich finde, die Gestaltung der Ohren waren ein bisschen zu groß, weil ich kenne das sonst von früher, waren die Ohren so ein bisschen kleiner und einfach nur so eine bisschen Spitze oben drauf. Und das hätte vielleicht gereicht. Das wäre dann weniger so Dunkelelfe gewesen dann.
Ja, naja, aber das ist ja genau diese Grenze, die ganz schwierig auszuloten ist, wann ist es zu viel und wann ist es gerade noch richtig, ja.
Und das
aber
ist so ja den Make-up-Leuten bewusst, ja. Dass sie diese Grenze gehen.
Ja. Ja.
Und dann gehen wir doch über zu den Spitzenohren. Nämlich in der zweiten Plotline, die sich um Soji, um Narek und halt um Narissa dreht. Denn die Folge ursprünglich beginnt halt eigentlich mit dem Albtraum, den Soji hat. Und das ist die Preview, die wir letzte Woche im Ready Room bekommen haben. Also das kleine Mädchen, was auf dem Weg ins Labor ihres Vaters ist und dann, was machst du hier? Und dann halt aufwacht.
Übrigens auch ein Teil daraus im Trailer für Picard, die Serie ganz am Anfang. Wir erinnern uns, dass wir darüber geredet haben, über das Mädchen, das in einem Sturm raus in die Nacht schaut durch eine Glasscheibe. Das ist auch aus diesem Albtraum. Ja.
Übrigens, was ich noch genau hier, wenn wir schon dabei sind mit Szenen, wo wir uns gewundert haben, wisst ihr noch, dass ich gesagt habe, was sucht diese Fußballszene da? Und ihr gesagt habt, wie Fußball, da ist es doch was anderes. Und ja,
aber die Szene, die du beschrieben hast, das war keine Fußballszene. Übrigens, über ein sehr, sehr schöner Thread auf Twitter, dafür liebe ich Twitter, wo der Ursprungstweet war, hier wird kein Fußball gespielt, sondern irgendwie, keine Ahnung, so ein anderes Spiel, haben sie dann benannt irgendwie. Und dann ging der ganze Thread aber nur darum, dass die Fans in dem Thread nicht darüber diskutiert haben, welches Ballspiel der jetzt gespielt wird, sondern warum der Mann, übrigens auch meine Frage, abgerissene Hosenbeine hatte und nackt war. Also zumindest halbnackt. Und ich musste so lachen, weil ich dachte, dieser Thread ist so, das ist so mein Thread, das hätte ich auch geschrieben haben können. Es war so geil.
Also ich sag jetzt nur zwei Sachen dazu. Die abgerissenen Hosen waren völlig okay. Außerdem habe ich den halbnackten Rios, hast du ja schon in der ersten Mal, wo er vorkommt, bekommen. Und er war für mich eine Entschuldigung, dass sie bei den in der fünften Folge wieder mal so ein einsames Orion-Girl ohne Boy gezeigt haben. Und
oder eben Bejazel, ja.
Ja, Bejazel war so ein...
Ach, verdammt.
war halt so ein Zwischending, ich weiß nicht, Mischung aus Drag Queen und seltsames Burman-Zeit-Catsuit-Monster. Aber ansonsten war das so für mich, als ob die Serie sagt, so, wir möchten uns hiermit herzlich entschuldigen. Ja, bitte nehmen Sie dieses Eye-Candy als Zeichen unserer Reue an. Und ich sagte, ja, danke schön. Das ist sehr toll. Es war schön. Ja, ich habe es ja auch auf Twitter kundgetan. Ich dachte, vor allem, mir wurde so klar, weil Rios war grundsätzlich so sympathisch interessanter Charakter und dann sehe ich ihn und dachte
jetzt
so...
jetzt ist er noch viel sympathischer und interessanter.
Und dachte
ja?
ich so, Rios, warum bist du jetzt plötzlich zu so einer Space-Schnitte mutiert? Was machst du denn hier? Wer hat dir das erlaubt?
Space-Schnitte, sehr
wir
gut.
Zur ausgleichenden Gerechtigkeit kam ja dann auch Jurati dazu, wenigstens in so einem Muscle-Shirt, also ich meine, wenigstens waren die Oberarme nackt, aber so besonders sexy fand ich sie jetzt nicht.
Dieses Tanktop, das hat auch jeder, auch Narek trägt das hat jeder.
Ich finde das sexy und das egal bei wem. Und übrigens Space-Schnitte ist mein Terminus technicus, also für also attraktiv Menschen, die ich in Science-Fiction-Serien attraktiv finde sehr oder schön. Irgendwie sexy finde und die sind dann in meiner Hall of Space-Schnitten dann drin. Ja.
ja.
Gut.
Also so
wenn
viel zu, wir haben zu viel nackte Haut und zu viel sexy PK, aber gut.
Genau, also wenn wir schon bei Rios sind, dann und bei Giuliati sind, dann sprechen wir bitteschön auch über diese in meinen Augen vollkommen unnötige Kussszene.
Och.
Die
ja, und da
so
sind wir ja wieder zurück. Ich habe ja das gleiche Problem. Ja, aber ich habe genau das gleiche Problem doch auch mit Narek und Soji. Und mit Soji, ja, die beiden. Ach, die beiden, hör auf, da fangen wir erst gar nicht an.
Das ist ganz schlimm.
Also,
Space Lannisters.
Ja. Mir ist es zu viel romantisches Geschwurbel, aber ich kann es verstehen. Die Diskussion hatten wir jetzt schon mehrfach. Und das finde ich übrigens auch für die Jurati und Rios-Szene, dass hier, also bei Soji und Narek wird halt versucht, durch eben Sex und romantisches Gesülze abzulenken, eben von konkreten Sachen. Also gerade Narek bedient sich das Ganze ja auch, um eben sich da reinzuwurmen. Und
es würde auch reichen, es weniger zu zeigen, ne?
Ja, aber ich meine, das ist, glaube ich, echt dem heutigen Zuschauer geschuldet, ja. Und auch die Szene zwischen Jurati und Rios.
Die lag auf der Hand. Seit der dritten Folge war das eine Frage
der
Zeit.
Ja, und es war natürlich auch so ein ganz klassisches, sorry, wenn ich das so harsch sage, so ein ganz klassisches Griefbanging, ja. Also ich meine, das gibt's ja in jeder Serie irgendwie. Man ist überwältigt von Trauer oder schlechtem Gewissen oder was auch immer, ja, und sucht halt sich jetzt einen Ausweg. Und der Ausweg ist, wir lenken uns ab. Und wie lenkt man sich am besten ab? Sex, hallo, ja. Und wenn dann so ein netter Mensch einem über die Füße fällt, warum denn nicht, ja? Also es hat mich jetzt nicht überrascht, aber
also ich hab das nicht kommen sehen.
Ah, doch, vielleicht Folge 3. Seit der ersten Begegnung war das
Frauen
klar.
Alle Frauen Marcel. Also sowas.
Also dass die Chemie zwischen den beiden war schon auf jeden Fall vorhanden. Und ich fand das nicht schlimm. Ich fand das eher auch so als Szene, die, wo man gesehen hat, die haben sich beide gegenseitig angegraben. Dies war so nicht so ein Individuum gräbt das andere an, das dann irgendwie mitmacht, sondern die haben beide gleichzeitig, sind so aneinander geraten und wie sie ihn dann noch so wegzerrt und er halt vorher schon gesagt hat, so, ja, ich empfehle es, mit einem Captain von irgendwas zu schlafen.
Ja.
Also ich fand, es war schön. Außerdem, was mir schon öfters durch den Kopf gegangen ist, das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwelche Pornos sehen will, das würde mich auch nerven. Aber wenn wir, ich gebe jetzt mal so den Vergleich, also rein, unsere Sehgewohnheiten bei Filmen betrifft. Man ist nun mal auch durch amerikanische Gewohnheiten, gewisse Dinge zu zeigen, gewohnt, dass eher heftige Gewalt gezeigt wird, wie zum Beispiel auch das, was mit Icheb passiert in der letzten Folge.
Oder
aber
auch die Köpfungsszene, ja.
Die Köpfungsszenen oder was auch immer, also richtig Graphic Violence gezeigt wird. Aber was Sex betrifft, sind sie dann ganz brav und dann sieht man vielleicht mal ein bisschen einen halbnackten Körper oder wie man so anbandelt. Aber so between the Sheets sieht man gar nicht wirklich, außer sie wachen gerade auf oder reden miteinander, aber ja, es ist Amerika.
Ja, es ist eigentlich ja auch ausgleichende Gerechtigkeit, finde ich.
Es wird ja auch einen riesen Aufschrei geben. Also ich meine, wenn wir uns an ein Sportevent auch erinnern, wo was lustigerweise auch auf CBS lief. Damals Nipplegate beim Super Bowl, wo sich halt alle aufgeregt haben und denken so, das kommt in Deutschland ohne den Aufkleber im Mittagsfernsehen. Das ist gar kein Problem.
Okay, die Bild-Zeitung macht vielleicht dann trotzdem irgendwie künstlich was draus, aber es ist sonst viel weniger ein Problem.
Und das Problem ist halt, ja, das Problem hier ist halt natürlich, dass es für Star Trek ungewöhnlich ist, eben aus der Tatsache heraus, dass Star Trek ja im Mittagsprogramm gezeigt wurde. Also da konntest du solche Sachen eben nicht zeigen.
Gewalt
richtig,
auch?
Genau, natürlich. Und genau die gleichen Leute, die ganze Zeit schreien, es wird total viel geflucht in PK, es wird total viel gemordet, man hat viel Gewaltdarstellung und jetzt auch noch Sex dabei. Das sind genau die gleichen, die eben jetzt auch über die Sexszenen jammern. Ja,
natürlich.
Und ich finde, nichts davon ist jetzt zu extrem, also finde ich persönlich jetzt, aber das ist natürlich meine persönliche Sichtweise, aber es ist für Star Trek ungewöhnlich.
Der Picard ist genau wie Discovery halt eine Primetime-Serie und das hatten wir halt bei Star Trek lange nicht, weil TNG und DS9 liefen ja ausschließlich in Syndication und hast du Syndication-Programm in den USA? Das ist halt nachmittags.
Ja.
Mittags und nachmittags, wo dann halt die diversesten Talkshows und Gameshows laufen. Also da hat ja in jedem Bundesstaat hat da ja ein anderer Sender die Rechte an Jeopardy, The Price is Right und wie sie alle heißen. Und so ist es da halt auch mit den Serien gewesen. Und erst Voyager hat es ja zu einer Primetime-Serie geschafft, aber hat damals ja auch den Abend eröffnet auf UPN, wo man halt dann auch noch nicht so viel zeigen konnte, weil man halt auch dieses PG-Rating behalten wollte.
Ja, und jetzt lass mich doch mal ganz, ganz fies in die Runde schmeißen. Wäre diese ganze Geschichte und Aufregung, die wir jetzt für diese Episode haben, auch nur halb so viel Aufregung gewesen von besagten gleichen Quellen, wenn wir vielleicht hier eine sexy-hexy-Szene gehabt hätten mit einer halbnackten Frau oder eine Frau im Catsuit? Bestimmt nicht. Das glaube ich nämlich tatsächlich
und
nicht.
Das
ich glaube, viele stören sich daran, dass es hier, genau, dass hier ein Mann im Mittelpunkt stand oder ein Pärchen, wo auch der Mann eben die Rolle eingenommen hat, die sonst eigentlich die Frau hat, nämlich die Nacktheit.
Ja, traditionelle Rollenbilder werden bei Star Trek gerne gebrochen und viele weiße Männer haben damit halt ein massives Problem.
Und ich sag jetzt mal, warum, ich könnte euch gerne sozusagen jetzt mal als Fachmensch für Ästhetik und Kultur, und zwar das Problem ist damit, Marcel, du hast das sehr schön angesprochen, Nipplegate. Nipplegate war für Janet Jackson ein Problem, sie als Frau, schwarze Frau, es war ihr Körper, Frauenkörper werden ja in unserer Kultur durchsexualisiert. Wenn du quasi neutral einfach einen nackten Frauenkörper zeigst, ist das sofort, ist gleich sexy in vielen Köpfen und die sehen das nicht einfach nur als, ja, nackter Körper eines weiblichen Menschen, also oder halt ein Mensch mit Brust und was auch immer. Und genauso ist es halt, wenn jetzt ein Mann sich damit messen muss und ein Mann jetzt sozusagen sexualisierter gezeigt wird und viele Männer es nicht gewohnt sind, auch mal angesehen zu werden, sondern nur die Sehenden und die Machenden und die Konsumierenden von sexy zu sein.
Und nicht in der dominanten Rolle zu sein, das kommt auch
nicht
noch mit dazu.
Genau. Schön, genau, nicht die dominante Rolle haben, nicht der Macher zu sein, nicht der Angräber zu sein, sondern angegraben oder zusammen mit angegraben zu werden. Und das ist dann so, oh scheiße, meine Sehgewohnheit und das, wie ich mich jetzt definiere durch Filme, geht jetzt kaputt und oh je, scheiße, die Welt verschwult, sag ich jetzt mal ganz, wie es halt vielleicht so manche Freunde der Sonne sozusagen aussprechen würden oder dem Feminismus anheimen. Fallend. Und ich fand das großartig, also diese Szene, ich habe das abgefeiert. Ihr habt doch, die es auf Twitter gesehen, haben es auf Twitter gesehen. Es war mir eine helle Freude und sie dürfen gerne mehr davon machen.
Genau. Ja, also die Probleme, die ich mit der Szene halt hatte, war, also ich habe es halt ihr nicht kommen sehen. Und dadurch dann so, okay, warum auf einmal? Das war mir halt zu plötzlich. Aber okay,
wenn mir danach ging, da könnten wir uns, ich glaube, bei vielen anderen Szenen könnten wir uns das Gleiche fragen.
Gut, aber ich meine, ich bin auch ein studierter Soziallegastheniker, also von dem her.
Also in dem Moment, wo Jurati in ihren hellblauen Dress da auf die Brücke gebeamt wurde, in der Ende der dritten Folge und die beiden sich angeguckt haben, war mir klar, dass diese Folge irgendwann kommen muss.
Ja.
Genauso. Stardust City, wo sie, weißt du, wo sie sagen, ja, hau dem Roboter den Kopf ab und sie das tatsächlich schafft und dann macht sie so spaßige Boxbewegungen in Richtung Rios und die halten sich halt im Arm.
Zuvor schon, als sie auf die Brücke kommt und sagt, mir ist langweilig und versucht auf jeden Drücker mit ihnen Gespräch. Also, das war,
ich fand das aber noch
das so war ein roter Teppich zu dieser Szene, ja?
Ja, aber was ich so lustig fand mit dieser Szene, gerade diese Szene, wo du dann meintest, und ich habe auch erst gedacht, oh, sie versucht ihn irgendwie ganz unbeholfen anzuflirten und dann sagt sie aber im gleichen Atemzug, sagt sie, ja, du erinnerst mich an meinen Vater und ich dachte, oh mein Gott.
Also, nee, das hat sie nicht gesagt.
Nein, aber sagt, du, wie mein Vater, ich kannte auch mal jemanden, der eben Papierbücher gelesen hat, mein Vater. Und da war aber dieser Brückenschlag von, ich möchte eigentlich was von dir und gleichzeitig denke ich an meinen Vater, das war mir zu viel.
Ja,
ich weiß nicht, was ist das Gegenteil von Ödipus-Komplex? Keine Ahnung, ich vergesse es immer. Da gibt es auch einen Begriff für. Aber ja, auf jeden Fall,
da dachte ich mir so, nicht verstanden.
Nein, das war aber die sofortige Assoziation, die ich hatte. Ich dachte, okay. Aber, um mal auf Marcel zurückzukommen, ich habe mir auch kurz überlegt, was diese Szene denn jetzt eigentlich zur eigentlichen Handlung beiträgt. Und zur eigentlichen Handlung nicht. Aber was ich
noch
hier sehr
nicht
interessant fand, aber was ich hier sehr interessant
Character
fand, ist
Character Beats.
Richtig. Halt, ja. Und gerade finde ich für Jurati, denn, also Rios, glaube ich, haben wir alle ungefähr so eingeschätzt, also dass der auch gerne mitnimmt, was er kriegen kann. Aber, also jetzt mal nicht bös gemeint, aber naja, und das klingt schon wieder so.
Ein Kind von Traurigkeit ist.
Ja. Aber für Jurati finde ich das ganz spannend, denn ja, man kann es natürlich als klassischen Coping-Mechanismus sehen, also dass sie irgendwie was braucht, um sich abzulenken, vielleicht auch eben von dem schlechten Gewissen, das sie hat, weil sie eben ihren ehemaligen Liebhaber ja beziehungsweise auch Kollegen eben ja auch getötet hat. Aber vielleicht ist das Ganze auch, und das werden wir erst sehen jetzt in der Entwicklung nach hinten raus, was noch so passieren wird mit ihr, vielleicht ist das aber auch ein Blick in den Charakter rein und in die Art und Weise, wie sie manipuliert. Denn man kann diese ganze Szene ja auch als Manipulation sehen. Das ist halt die Frage. Das wird sich erst nach hinten raus klären, was es denn jetzt war. Aber vielleicht auf der Schiene könnte das auch interessant werden für den Charakter.
Also ich glaube, an der Stelle die Verbindung, die da jetzt mit Rios ja ganz offensichtlich besteht, die jeder auch gesehen hat, außer ich. es rächt sich irgendwie, dass man Informatik studiert an einer Uni mit über 90% Männeranteil. Also ich vermute mal, dass weil bislang ist ja noch nicht rausgekommen, dass sie eigentlich Maddox umgebracht hat. Und ich denke mal, das wird rauskommen, weil sie halt irgendwas gegenüber Rios halt nicht richtig macht. Würde ich mal vermuten, weil das ist so der Erzählungsstrang, wo jemand im Hintergrund gerade steht und mit dem ganzen Zaun winkt, gefühlt.
Das könnte ja, dann würde ja aber diese Szene auch wirklich Sinn geben als Startpunkt eines weiteren Story-Arcs innerhalb der Serie. Dann wäre es ja sinnvoll.
Also, was ich zu Jurati noch sagen will, ich habe ja diesen Roman gelesen, dieser The Last Best Hope. Hat jemand anders das mittlerweile auch schon durch?
Nicht fertig.
Oder? Genau, aber die Jurati wird ja, finde ich, ist eine, die jetzt nicht unbedingt manipulativ ist, aber halt auf jemanden anspringt, wenn sie den toll findet. So ist das ja auch ihre Verbindung mit Maddox passiert. Und ich denke jetzt nicht unbedingt, dass sie jetzt die fiese Manipulatorin ist, sondern dass, wie gesagt, die Commodore O zum Beispiel ihr wahrscheinlich was gezeigt hat, was sie sozusagen erschüttert hat. Und bei der Jurati ist es halt auch so, dass sie, die sagt ja auch schon, kurz bevor sie Maddox tötete, now there are two things I have to atone for, also für die ich Buße tun muss. Weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch hieß, ich gucke es immer nur im Original.
Ja.
Aber Es war dann also so quasi man im Roman selbst hat sie also auch darf ich spoilern oder halt jetzt diffus spoilern?
Achtung, Spoiler Alert, wir packen eine Kapitelmarke rein, der nicht gespoilert werden will, es gibt einfach weiter.
Genau, und zwar es gibt halt am Ende der Handlung des Buches eine Diskussion nach dem Synth Attack zwischen Jurati und Maddox und sie man merkt, sie hat schon Reue, sie merkt irgendwie eine Büchse der Pandora wurde geöffnet und ihr ist unwohl und Maddox sieht bei ihm selbst und bei seinem Traum das synthetische Leben zu erschaffen keine Fehler, sondern will halt also auch so fast so wie so ein also verhält sich da wie so eine Karikatur so eines von sich selbst überzeugten weißen Mannes, der sich für ein großes Genie hält, so viel wird er halt da geschrieben und sie ist also halt sagt selber so ich sehe das nicht ganz so wie du und da sind unheimlich viele Fallstricke dabei, denk doch mal drüber nach, wir haben hier eine riesen Krise und ja und das war halt auch der Punkt, wo sie die beiden sich getrennt haben. Also zumindest aus den Augen wohl verloren haben, wird so nahegelegt. Und ja, und ich denke mal, sie ist nicht die fiese Manipulatorin, sondern sie hat quasi das, was sie damals schon an Zweifel hatte, sozusagen auch so ein Samen des Zweifels, so ähnlich wie Narek das bei der Soji gelegt hat. Also hat sie bei sich selbst eben so diesen... hat, glaube ich, die Commodore O das halt bestätigt. Also, oder nicht bestätigt, wir sagen mal, bestärkt, das sagt man genau.
Ja gut, wir wissen nicht, was sie genau gesagt oder gezeigt hat. Ich habe das Ende schon gelesen des Buches, das war das erste, was ich gelesen habe und diese Szene. Ich hatte ja das letzte Mal, ihr habt das in der letzten Folge meine Hörermail nach der dritten Folge, hatte ich die geschickt, vorgelesen und da habe ich ja gesagt, oh, wir wissen nicht, was zwischen 85 und 86 passiert ist und ich hatte ja wirklich die große Hoffnung, dass da irgendwas passiert und dass, wir sind ja immer noch im Spoilerbereich jetzt hier gerade, der überskippt werden kann, das Buch erzählt einem das nicht und ich war sehr geschockt und Folge 4 hat mich inhaltlich und auch in Kombination mit dem Buch, mit diesem Ausgang, dann nämlich sehr geschockt und also das Ausmaß dessen, was die Serie uns hier vor die Füße wirft, wurde mir bewusst. Und was ich sagen wollte, da, als ich das gelesen hatte im Buch, habe ich gedacht, okay, ich denke nicht, dass Jurati diejenige ist, die im Institut irgendetwas gemacht hat, dass es zu diesem Vorfall kam. Also ich denke, sie ist jetzt tatsächlich erst durch Commodore O vor kurzem sozusagen auf die dunkle Seite gezogen worden.
Ist nicht unbedingt dunkle Seite, sondern eher die, was auch immer, die kritische oder die Seite, die gerade ein bisschen unkonstruktiv ist, aber irgendwie Sorgen hat.
Und, ja, oder die Seite der Verschwörer.
Ja. Genau, ja. Das ist vielleicht eher, würde ich das nennen, weil wir wissen ja noch nicht, welche Motive dahinter stecken und wir wissen, dass Star Trek teilweise sehr vielschichtige Bewertungsmethoden hat für Motivationen. Es ist ja nicht Star Wars.
Also das wollte ich übrigens auch sagen, weil ich von Manipulation gesprochen habe. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass Jurati hier absichtlich, also dass sie jetzt böse geworden ist. Ich glaube aber schon, dass Commodore O sie eben manipuliert. Also
ja, das könnte gut sein, ja.
Und dass es daraus kommt. Aber ja, also sehr spannend. Also Jurati finde ich ist auch eine Figur, die erstmal so auf den ersten Blick total blass wirkt und irgendwie so langweilig, ja, so ein langweiliger Nerd irgendwie. Ja, und aber sehr
Anfang
viel mehr
Comic Relief mäßig eingeführt.
Ja, und aber da ist da sehr viel mehr drin steckt in der Figur, finde ich sehr spannend. Ist ja auch immer noch die Frage, die Diskussion hatten wir ja auch schon, ich glaube in der letzten oder vorletzten Episode, ist sie vielleicht selber eine synthetische Lebensform? Oder man weiß es, also es kann ja alles jetzt sein, die Tür ist offen.
Ich
also
glaube aber nicht, dass sie synthetisch ist.
Das glaube ich auch nicht.
Nee, nein, aber das wäre eine Variante.
Aber ich fand die Idee von euch in der letzten Folge interessant, ob von ihr sozusagen ja Genmaterial oder wie auch immer in den Androiden steckt oder was genau alles von ihr in den Androiden steckt, nur Brainwalk oder auch tatsächlich irgendetwas Genetisches oder so. Noch ganz kurz, es gibt ja, solange wir jetzt noch in diesem Spoiler-Bereich sind.
Ach, ich dachte, wir sind schon längst wieder draußen, erzähl ruhig.
Ach, sind wir schon draußen? Okay. Wollen wir schon mal betrachten, wie diese Szene ist, der kleine Teaser auf Folge 7? hinschauend, als die Serena mit dem Traktorstrahl am Kubus festhängt und Ruffy und Rios einen kleinen Disput haben, wie sie da jetzt am besten wegkommen und wer dann da Schuld hat und müssen sich kurz entladen und Jurati dann plötzlich sagt, ja, sag denen doch einfach, wir wollen nach Hause fliegen, die bringen die doch sowieso um und so. Und die Rückmeldung, der Blick von Rios gegenüber Agnes, der ist dann ja, also da fängt es für mich an dieser Stelle
zu bröckeln,
beziehungsweise wo sie dann halt auch hinterfragt werden muss, wie sie in so einer Stresssituation jetzt plötzlich ausbricht.
So hart reagiert, genau.
Ja. Ist die Frage, ob dann nicht vielleicht das echte Selbst rauskommt, so nach dem Motto,
Aber bevor wir dazu hinkommen, brauchen wir erstmal den Grund, warum die Romulaner denn sauer sind. Und damit landen wir dann wieder auf dem Kubus. Wir haben ja gerade schon den Albtraum besprochen und Soji erzählt halt Narek von dem Albtraum und Narek bespricht das mit seiner Schwester und da gibt's dann halt eine, naja, wiederholte Diskussion, Streit drüber, so warum ist das Narissa?
Also warum träumt ein, also das, warum gibt man einer synthetischen Lebensform Träume? Und hier übrigens auch wieder sehr schöner Rückschlag zu Asimov. Also
ja, Dream of Electric.
Richtig, genau. Marcel, genau, entschuldige, Unterbrechung und so. Sorry.
Genau, und also Narissa meint halt, ja, das ist halt einfach ein Bug, das passiert. Und Narek so, nee, das kann kein Bug sein, weil alles an synthetischem Leben muss einen Sinn machen. Warum gibt man ihr Träume? Bis er dann halt merkt so, ah, warte mal, da läuft gerade was ab bei ihr intern, dass halt die biologische Seite in Anführungsstrichen
mit der synthetischen Seite im Clinch liegt, kann man nicht sagen, aber dass sich die zwei Seiten aneinander abarbeiten sozusagen.
Genau, und nee, es ist
eine gesunde mentale
bewusst wird, ja.
Ja. Ja, und hier übrigens auch sehr schön, kam mir sofort auch wieder das Zitat mit Maddox in den Sinn, wo er sagt, sie ist perfekt unperfekt.
Genau. Und dann merkt er halt so, warte mal, ihr Gehirn versucht ja ständig diese ganzen Informationen, die nicht zusammenpassen. Also die Zweifel, die er gesät hat, führen dazu, dass sie sich halt selber hinterfragt und daraus entstehen halt die Träume. Denn was macht ein Gehirn, wenn es Informationen verarbeitet? Es träumt. So funktionieren wir Menschen ja an der Stelle.
Hatte Data auch Träume? Ich erinnere mich da nicht mehr dran.
Ja, es gibt auch eine Folge, wo Data träumt. Also, ja.
Okay.
Und genau, und dann geht's halt im Prinzip ein Stückchen später weiter, wo dann Soji halt einen Scanner rausholt und halt guckt so, ja, wie alt sind denn eigentlich die ganzen Sachen, die sie besitzt und es sind immer 37
Erinnerungsstücke.
Ja, ihre
genau.
Kindheit.
Und es sind immer 37 Monate. Ihr Tagebuch ist 37 Monate alt. Ihr Stofftier als
Dass
Kind
sie
ist
37. Dass sie überhaupt so viele Dinge hat. Also ganz ehrlich, also okay, natürlich kann man sozusagen einen Lebenslauf, eine Legende haben und ein Stofftier oder so besitzen. Hätte sie das alles nicht gehabt und hätte nichts scannen können, wieso hat sie überhaupt so viel in Papier, ist nochmal eine andere Frage, aber hätte sie das nicht gehabt, wäre dieser Konflikt nicht aufgetreten. Ne? Man hätte ja auch ein Pad mit lauter Dateien haben können und irgendwelchen, also ich sag mal tausenden von Fotos meinetwegen und ein digitales Tagebuch und dann wäre dieses Problem nicht aufgetreten. Also das finde ich ein bisschen
Also höchstens.
Ja, ich fand es auch sehr konstruiert, ehrlich gesagt, um hier die Story vorwärts zu treiben.
Die
ja.
Kette hätte gereicht oder vielleicht das Stofftier noch, weil zum Beispiel Bashir hat ja auch Kukalaka,
klar.
Sein altes Stofftier.
Ja.
Und das hätte würde, noch Sinn ergeben, also ich fand das auch seltsam, dass plötzlich mit so Papierfotos hantiert worden ist, wie im 20. Jahrhundert und weil in den anderen Star Trek Iterationen sieht man ja eher Erinnerungsfotos als entweder wieder digitale Bilder in Rahmen oder auf irgendwelchen Pads und da wäre es eigentlich, hätte es ausgereicht, dass sie ihre Kette hat und eben das Stofftier und die scannt und vielleicht irgendwas anderes, was irgendwie von ihrer Mutter geerbt, was auch immer, und das gescannt hätte und das dann, das hätte schon ausgereicht. Also
ich habe mich gefragt, inwieweit sie sich hätte scannen können. Also ist sie komplett organisch? Hätte sie bei sich irgendwas scannen können? Eine Radiokarbon-Scannung ihrer Fingernägel?
Na, ich glaube nicht, dass das gegangen, also ich glaube, das würde nicht gehen, denn das wird wahrscheinlich so ähnlich sein wie mit dem Mutterprogramm, das bei ihr eingebaut ist, so eine Art Sperre, weißt du? Also, dass man nicht in der Lage ist, das dann zu erkennen. Was mich halt hier so ein bisschen, ich fand es auch sehr konstruiert, gerade auch mit den Papierfotos, wobei, also, wenn du nur einen Gegenstand hast, den du scannst und es kommt 37 Monate raus, dann ist, also, kann man immer noch sagen, ach ja, ein One-Off, ja, so kann ja, wenn du 2, 3, 4 Sachen hast, dann wird natürlich die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass da irgendwas grundsätzlich nicht stimmt. Aber ich denke mir immer, dann hast du schon mal so Genies, da hast du einen Maddox und da hast du eine Girati, also vor allen Dingen aber auch Maddox, der ja alles Mögliche an Notfallprogrammen eingebaut hat, dieses Mutterprogramm drin hat, der versucht mit allen Mitteln zu verhindern, dass sie sich ihrer selber bewusst wird, und dann vergisst er sowas. Also das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das wirkt alles total konstruiert, um die, für mich wie gesagt, um die Story voranzutreiben hier. Und auch die Tatsache, wie sie eben überhaupt auf die Idee kommt, die Sachen zu scannen. Also ich meine, natürlich ist es Narek, der da auch so ein bisschen so den Samen des Zweifelns in ihr weckt, ist klar. Aber dann ist natürlich, finde ich, nicht der erste Schritt automatisch der, dass ich meine Sachen scanne.
Naja, es war ja, dazwischen war ja noch die, dieser Call mit der Mutter, wo man halt gemerkt hat, die Platte hängt ein bisschen.
Ja, weil ja Narek auch gesagt hat, das sind, glaube ich, immer 40 Sekunden,
70.
Oder?
70.
Also, ich hätte sowas gerne, wenn ich, so spooky das klingen mag, jeden Abend mit seiner Mutter zu telefonieren, aber wenn ich nach 70 Sekunden einschlafen würde, das wäre super.
Da wäre deine arme Mutter aber beleidigt, da kriegt sie von ihrem Kind auch nicht viel mit, aber ja.
Kriegst du
ich
so
habe mich gefragt, naja. Ich habe mich gefragt, wieso es überhaupt ein rausgehender Anruf ist. Also wieso ist es eine aufzeichnbare Anomalie nach draußen? Wohin nach draußen? Zur Erde? Wieso gibt es das Signal? Wenn sie selber es überprüft, ob überhaupt ein Telefonat stattgefunden hat oder ein Call stattgefunden hat, würde sie das denn tun? Also ich finde das irgendwie ein bisschen komisch, auch hier.
Ja, das war doch auch, das hatten wir doch schon mal diskutiert, die Frage, ob wirklich ein Call rausgeht. Also oder ob das alles nur intern passiert. Ich könnte mir halt vorstellen, also ich hatte das so verstanden, dass das eben intern passiert.
Ja,
und
eben.
Dass er lesen kann, dass ein Call stattfindet und der aber, also weißt du, dass der nur sehen kann, jetzt wird Technik verwendet zum Beispiel, so als Beispiel einfach nur. Und aber
nein,
nicht
nein, aber sie haben ja tatsächlich diese Anomalie aufgezeichnet, dass etwas nach draußen war. Also
Das war nur eine Lüge, es kann ja auch sein. Also ich meine, wir reden immer noch von Romulanern und wir reden
Und wo nimmt er die 70 Sekunden her? Also das finde ich dann eine sehr spezifische Lüge. Wobei ich glaube, man soll ja spezifisch lügen, wenn man lügt, nicht wahr? War doch so. Aber das lernst du bestimmt als Spion gleich als erstes. Erste Regel, wenn du lügst, dann spezifisch.
Ja, schien jetzt oder nicht so. Eine Lüge zu sein, aber gut. Ey, vielleicht hört er ja oder guckt sich das Ganze an. Ich habe gedacht, die haben da mit Sicherheit eine Kamera in ihrem Quartier oder so. Aber gut. Was wollte ich sagen? Ach so, ich hätte nämlich, die ganze Zeit hatte ich auch gedacht, wenn sie da ihre Anrufe tätigt, ob jemand Außenstehendes die Mutter auch sehen würde, das hätte ich gerne mal gesehen. Das wäre zu cool gewesen, wenn man sie telefonieren hätte sehen, die Mutter vor Augen und dann kommt jemand anders rein und er sieht niemand.
Mhm. Ja.
Naja.
Ja, also sie scannt halt jetzt alles 37 Monate und dann wird sie, also zweifelt sie immer mehr daran und dann ist natürlich wieder, steht wieder Narek auf der
Matte. Ein Zufall
und sagt, ich hab da eine super tolle, das war auch so ein Ding, eine super tolle Meditationstechnik und da
musst du alles rauskriegen.
Und ich dachte so, hallo? Also.
Sie kannte die Meditationstechnik, obwohl sie für Non-Romulans absolut tabu ist?
Nein, also sie hat nur mal davon gehört, aber sie weiß ja jetzt nicht, worum es eigentlich geht oder so.
Ja, und sie spricht ja auch perfekt Romulanisch. Also sie ist gefüttert mit allen Informationen, die vorliegen. Ne?
Ja, und denkt, sie wäre eine Anthropologin, die also sowieso fachlich sowas, eher der sowas über den Weg laufen könnte, weil sie fachlich sich sowohl mit sowas in ihrer internen Logik natürlich auseinandersetzt.
Wobei man natürlich auch immer noch zur Erklärung sagen kann, die leben jetzt halt alle mal zusammen auf einem Borgwürfel. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht so riesengroß. Man begegnet sich, und auch wenn die Leute vielleicht nicht aktiv drüber reden, aber irgendwas hörst du immer, ja. Und wenn das Leute sind, die ja offensichtlich, also offen, es wirkte so, als Narek dann mit ihr da in Richtung diese Räumlichkeiten lief, es wirkte so, da kamen ihm ja auch Romulaner entgegen, dass das was ist, was die Romulaner semi-regelmäßig machen, ja. Also so wie in die Sauna gehen oder so. So, ja. Also ich glaube schon, dass man, wenn man da so auf engem Raum zusammenlebt, ein bisschen was mitkriegt.
Ja. Weißt du,
also so könnte man das auch erklären, weißt du?
Weißt du, ein Borgwürfel ist auch nur ein Cyberdorf.
Ja.
Genau, aber nee.
Aber ich finde das ist mir alles zu einfach von der Lösung her. Ja, und jetzt habe ich hier die Meditation, super, und dann trinken wir dein Unterbewusstsein vor und dann haben wir die Antwort. Komischerweise, und vielleicht liegt es daran, wie die Romulaner bisher gezeichnet wurden, ist das eine Lösung, die mir viel zu einfach erscheint, während ich genau die gleiche Lösung im Zusammenhang mit den Vulkaniern zum Beispiel total problemlos akzeptieren würde. Weil da einfach wir ja sowas gewohnt sind aus dem Kennen. Aber bei den Romulanern fällt es mir irgendwie schwer.
Ja, das wirkte so ein bisschen wie eine Anleihe aus dem aus der vulkanischen Kultur genommen, wo ich mir halt auch denke, wenn wir
na gut, das sind
an
ja
DS9
auch,
zurückdenken,
die gleichen und, Wurzeln.
Ja klar, sie haben die gleichen Wurzeln, aber bislang sind sie halt nie in die Richtung in Erscheinung getreten, und bislang war es ja so, wenn die Romulaner von irgendwem was wissen wollen, dann foltern sie ihn in der Regel, und oder man benutzt romulanische Gedächtnissonden, wie wir es in Interarma und so weiter.
Negisund.
Genau, also und
das ist das, was Narissa gern machen wollte.
Ja.
Aber sie sagen ja, Narek ist sein ganzes Leben lang darauf vorbereitet worden, ne? Dass er da eigene Wege geht, ist schon auch verständlich.
Ja, und ich meine, er wirft ja auch seiner Schwester diese Ungeduld vor, was ich ja auch wieder sehr, sehr schön finde. Dieses, du musst ein bisschen Geduld mitbringen und du musst rausfinden, warum jemand Sachen nicht weiß oder nicht sagen möchte. Also ich finde die Logik, die er da an den Tag legt, schon, also es ergibt für mich Sinn, ja.
Und gerade die Romulaner haben ja bislang eigentlich immer im in der bisherigen Sache immer das Long Game gespielt und nie irgendwie kurzfristige Lösungen für irgendwas gesucht, indem man halt irgendwie in den Klingonischen Bürgerkrieg eingegriffen hat und dann halt eine Seite unterstützt hat, anstatt halt es einzunehmen. Nein, wir installieren da jemanden, der uns gewogen ist, und machen halt so unseren Einfluss geltend. Und auch in Enterprise war es ja so. Nein, wir sehen da Zwietracht zwischen Völkern, die halt eben keine Allianz finden sollen. Und deswegen ist dieser Direct Approach oder dieser Long Game Approach von Narek der bessere, aber wir haben ja auch in den Shownotes stehen, so, warum wollen die eigentlich die Heimatwelt der Synths finden? Gibt es die überhaupt?
Ja, frage ich mich, warum?
Das Labor von Maddox wurde zerstört, das haben wir in der letzten Folge gelernt.
Gibt es überhaupt eine Heimatwelt? Ich dachte, es gibt ein Heimatlabor. Und das war's.
Ja, das frage ich mich auch, weil das ist dann diese Sache mit diesen zwei blutroten Monden, die Soji durch dieses quasi Dachfenster des geträumten Labors ihres in Anführungsstrichen einprogrammierten Vaterfigur da sieht, und Narek und Narissa reden, glaube ich, seit ein paar Folgen von irgendwie, ja, wo deren Nest ist, wo die herkommen, und bisher wissen wir, was Maddox betrifft, dass er halt nur diese beiden erschaffen hat.
Ja, also sie gehen ja aktiv davon aus, dass es mehr gibt. Das war ja auch gleich das allererste in der ersten Episode, wo sie auch gefragt haben, wo sind die anderen? Ja, und die Frage ist, gibt es denn noch mehr? Also bisher wirkt es nicht so, aber offensichtlich haben die Romulaner mehr Info als wir im Moment.
Ja, das scheint mir auch so.
Ja.
In der Traumszene sehen wir dann halt auch noch, wie sich Soji halt selbst auf dem Tisch liegen sieht als Holzpuppe, was halt auch wieder so ein wiederkehrende Sache ist, denn wir hatten es ja auch in TNG schon öfters, dass halt die Analogie zwischen Data und Pinocchio gerne gezogen wurde an der Stelle.
Ja, eben diese Pinocchio-Motiv ist halt wiedergekommen. Und was ich sehr bemerkenswert fand, auch eine Parallele zur ersten Folge, wo Picard und Darsh darüber reden, ob sie jetzt echt sei oder nicht. Und Picard ja sehr reassuring, freundlich und sagt, natürlich bist du echt. Und dieses Konstrukt von echt bei nur biologisch gewachsen oder synthetischen Menschen als Individuen als unecht zu sehen, Picard das natürlich in Frage stellt und Narek das Ganze natürlich auf einer sehr manipulativen und biestigen, garstigen Art und Weise ihr gegenüber offenbart. Also überhaupt nicht diese freundliche Gespräch, das eben Darsh haben durfte.
Ja. Und das ist auch so eine schöne Parallele zur heutigen Zeit, wo relativ oft darüber diskutiert wird, ja, was ist eigentlich nur normales Verhalten oder was ist ein normaler Mensch, und man kann halt sagen, so den normalen Mensch gibt es halt nicht. Wir sind halt extrem divers in Bezug auf Hautfarbe, sexuelle Orientierung, Vorlieben, whatever.
Genau. Und dass Echtheit nur ein Konstrukt ist von dem, was ich für mich selbst richtig finde oder was meine Kultur für richtig findet, und das dann quasi als echt sozusagen irgendwie auf andere Leute aufgestülpt wird, ob die halt passen oder nicht, und die dann entsprechend, wenn sie nicht in dieses Echtheitsschema passen, geothert werden. Siehe auch Ex-Borg.
Ja. Nachdem Narek dann alle Informationen hat, die er haben wollte, macht er das, was irgendwie jeder gute Tal'Shiar-Agent tut. Er will sich seiner Quelle entledigen und packt dann halt seine Box aus.
Können wir mal kurz über die Box reden, eine Minute, bevor wir hier weitergehen? Was, also dieser Puzzlewürfel, finde ich, ist ja an sich schon ganz spannend. Der wird ja auch als Allegorie genommen in der Diskussion zwischen ihm und seiner Schwester. Und da kommt ja auch diese Figur raus. Offensichtlich hat er verschiedene Funktionen. Also einmal kommt diese Figur eben raus, als er sich mit seiner Schwester unterhält. Dann wird er ja jetzt so gasförmiges Zeug, irgendwie giftiges Gas, wird da
Strahlung.
Kommt da auch raus, oder genau, irgendwie, er spricht ja dann von, ich dachte erst, es wäre Gas, aber er spricht dann, glaube ich, als sie kurz überlegen, die Tür zu öffnen, spricht er von
Strahlung, ja.
Ja, nee, wie heißt's?
Radiation.
Also radioaktiver Strahlung, genau.
Nee, Radiation ist erstmal nur Strahlung, nicht unbedingt radioaktive.
Genau. Ah, okay.
Und das ist ja auch was, so ein kleiner Rückgriff auf Nemesis, weil da war es ja, ich glaube, Taleron-Strahlung oder was sie da hatten, Technobubble hier einsetzen. und von dem her, das ist halt gleich mit dem, und am Anfang, also ich denke, standardmäßig kommt da halt, das kommt ja aus der ersten Diskussion über diese Box, wird es klar, dass da halt irgendwie eine Art Geschenk in Anführungsstrichen rauskommt, und er sagt ja, er nutzt dieses Ding, um sich halt konzentrieren zu können, um seine Gedanken zu fokussieren. Das ist so eine Art quasi, naja, Meditationshilfe nicht, aber um halt fokussiert zu bleiben. Und da hat er dann halt einfach das reingetan, was er halt brauchte,
Also es scheint ja so eine Art Wunderwaffe für alles Mögliche zu sein.
Naja, eher
Universalverpackung.
Ja, Universalverpackung. Seine Schwester wird schon recht haben. Dieser Tanschikran ist halt einfach ein Spielzeug für Kinder oder für Leute, die ein Gedulds- oder Geschicklichkeitsspiel machen wollen. Und da drin ist eben ein kleines Geschenk, wenn man es denn geschafft hat. Und er kann das Ding ja relativ sicher öffnen. Und von daher hat er dann eben es mit was ausgestattet, das er dann benutzen konnte. Er sagt ja, es ist ein Werkzeug für ihn. Und so hat er es, diese Strahlung oder diese Ampulle, sag ich mal, im weitesten Sinne ja eben gut damit hinbringen können, ohne dass es aufgefallen ist, ja.
Ja, und ist natürlich auch eine Erweiterung des romulanischen Themas, das wir die ganze Zeit ja schon haben, dass nach außen hin das eine repräsentiert wird, aber nach hinten, also hintenrum dann, dass die ganze Rasse super heimlich ist und Geheimnisse hat und eben Sachen nicht nach vorne hin preisgibt, die dann hintenrum irgendwie anders sein könnten, wie eben diese Hintertür, die wir ja in der Diskussion schon hatten mit Ramda, und wie jetzt hier eben auch dieser Würfel, oder aber auch die Diskussion hatten wir in dieser Folge ja auch mit seinem vermeintlich echten Namen beziehungsweise seinem öffentlichen Namen. Ja.
Genau.
Ja.
Da haben wir zum Beispiel auch, was seine Gefühle betrifft. Also ja. In dem Buch wird es halt nochmal klar, dass in der romulanischen Kultur, dass es sehr üblich ist, dass man sozusagen Compartmentalization, wie heißt das auf Deutsch, wenn man sozusagen in seinem Bewusstsein hingeht und verschiedene Realitäten laufen lässt, dass man also wirklich so abschotten kann zwischen einerseits eine Logik haben für eine Realität, die vielleicht realitätsnah ist, und dann etwas ist, was eher sozusagen von der Staatspropaganda oder was auch immer oder um irgendwelche anderen Zwecke zu dienen. Und ich denke, Narek hatte einerseits vielleicht wirklich Gefühle für Soji und hat ihr ja auch seinen echten Namen verraten und hat gleichzeitig, weil er eben Compartmentalization so gut beherrscht, natürlich auch sozusagen zwar einerseits Gefühle haben können und gleichzeitig zulassen können, dass er sie zerstören will.
Ich, wie gesagt, kann mich nur wiederholen und ich weiß, ich bin da alleine mit der Meinung, aber diese ganze Liebesgeschichte zwischen den beiden und eben, dass da jetzt doch echtes Gefühl im Spiel ist, das brauche ich nicht. Ich brauche das nicht. Mir hätte das völlig ausgereicht, wenn er sie manipuliert hätte, sie dann umgebracht oder versucht hätte umzubringen und Gutes. Aber dieses Ganze mit, hier ist noch mein echter Name und ich liebe dich eigentlich in Wirklichkeit, aber andere Sachen sind mir wichtiger und ich, weißt du so, das...
Ja. Es ist halt jetzt seine Achillesferse, ne? Sie ist nicht umgekommen und es wird ja noch weitergehen. Und es gibt ja, wie gesagt, dann den kleinen Teaser, wie es in der nächsten Folge weitergeht. Und ich denke, da habe ich gesehen, dass er eben losfliegt. Also die werden sich nochmal begegnen.
Das habe ich gar nicht mehr so habe ich nicht mehr so vor dem inneren Auge, kann sein.
Oh. Also ich denke, das wird schon einen Payoff noch geben, also mit dieser Liebesgeschichte. Und das hat ja schließlich also, auch so diese Knöpfe drücken, um auch zu zeigen, wie er funktioniert, dass er hingeht, Soji äußert ein Bedenken zu was und er geht dann hin und fängt dann mit Romantikzeug an. Und das ist
um sie
für mich. Genau, und das ist für mich halt nicht unbedingt so typisches, oh, wir schmeißen jetzt einfach mal Techtelmechtel rein, weil man Techtelmechtel reinschmeißen kann, sondern tatsächlich erfüllt es einen erzählerischen Zweck, etwas über Narek zu sagen. Deswegen
das
stört
ich auch,
mich das nicht.
Sie haben
so
nein,
ein
also
bisschen
das
überstrapaziert.
Das finde ich auch gar nicht so schlimm, dass er das benutzt, um abzulenken und als eine Art weiteres Werkzeug in seiner Auswahl von Werkzeugen, die er zur Verfügung hat. Das finde ich gar nicht problematisch, finde ich völlig in Ordnung. Aber dass das dann halt uns verkauft wird, als er hatte wirklich echte Gefühle, und ich verstehe, dass du das eben als Teil der Charakterentwicklung siehst, ja. Aber das ist etwas, was ich für den Charakter, also das gefällt meinem Charakter nicht. Ich hätte lieber einen mehr schwarz-weißen Charakter gehabt.
Na, man hätte die eine oder andere Schmachtszene weglassen können.
Ja.
Also auch die Tatsache, dass er jetzt seinen vermeintlichen Namen gesagt hat, wer weiß ja, ob das überhaupt sein echter Name war. Also auch diese ganze Szene, also ja, naja, ist gut. Ja. Auf jeden Fall, was ich so lustig finde, ist, da hat ja dann Narek auch nicht unbedingt so weit gedacht. Er sagt die ganze Zeit, er muss verhindern, dass Soji aktiviert wird, ja. Aber auf die Idee zu kommen, dass wenn er versucht, sie umzubringen, sie vielleicht aktiviert wird, auf die Idee kommt er nicht oder was. Also das finde ich auch ein bisschen kurz gedacht, dafür, dass der sonst immer 17.000 Schachzüge im Voraus plant, ja.
Vor allem halt auch so eine Variante, die sie halt langsam...
Auch noch Zeit lässt, bevor sie stirbt, genau.
Genau,
ja.
Das ist langsam... tötet, das ist halt, und dann halt, ich meine, dadurch wird sie halt aktiviert, geht halt in den besten Android auf Android trifft Michelin-Männchen Modus und
reißt mal kurz ein Loch im Boden. Yay.
Genau, reißt mal kurz ein Loch im Boden und springt dann raus, und wo halt dann irgendwas kann da nicht stimmen, die läuft viel zu schnell, und Picard so, sie wurde aktiviert, komm, schnell, wir müssen hin. Und
Yu ja aber auch so süß, der hat so großes Vertrauen in Picard, weil Picard so, ich kann das jetzt nicht erklären, und Yu so, okay, komm mit, weißt du, so, ich hätte da vielleicht mal gesagt, sorry, aber ich hätte bitte erst eine Erklärung, bevor ich dir hier weiterhelfe, ja, aber nee.
Aber Yu ist die ganze Folge über ganz großartig. Also allein der Charakter,
so
wie der sich entwickelt hat, das ist wundervoll,
ist
und es
toll,
ist ganz toll gespielt.
Toll geschrieben.
Und,
ja.
Ah, ja.
Und es ist ja auch
jetzt gerade
die Szene, wo sie sich das erste Mal sehen, diese Umarmung,
ja,
die stand ja auch nicht im Skript drin. Die war von den Writern halt nicht vorgesehen, nur beide haben halt gemerkt, irgendwas fehlt hier, und so, ja, dann umarmen wir uns halt.
Ja, das hat so, so gepasst, weil Picard gerade so wieder sein PTSD hochkam, ihm ging's nicht gut und dann I'll take a friendly face, weißt du, und Hugh schon sagt, boah, ich hab's zwar gesehen und nicht gehofft, aber ich dachte nicht, dass es wirklich du bist, Picard. Mhm. Und dann das war halt wirklich so ein Wiedersehen von Leuten, die sich zwar nicht so lange kannten, aber sich geschätzt haben.
Und das aber fand es ich ging sehr tief.
Auch es durch ging sehr Kollektiv tief halt sehr gut kennen, weil sie waren ja beide assimiliert und dementsprechend kennt Hugh halt Picard vor allem sehr gut.
Ja, eben.
Übrigens ist mir aufgefallen, die anderen, also ein Teil der anderen XBs, die da rumliefen, trugen auch diese Klamotte, die, wo ich bei Julia gesagt hatte, das sieht aus wie so eine Leiterplatte oder so, weißt du? Ja. Und die haben die auch angehabt. Also ich vermute, die, das muss irgendwie, ist so ein Ding, das mit der Umwandlung zu tun hat, dass die alle das tragen.
Wahrscheinlich halt deren Outfit halt irgendwie.
Ja, ja.
Muss ja auch kostümmäßig ja auch sichtbar sein, weißt du? Damit du weißt, wer ist wer.
Wo wir gerade noch mal praktisch in der Rückgewinnung sind, ne? Picard war ja so beeindruckt über das Ausmaß der Möglichkeiten, was mich wiederum überrascht, dass es ihn so überrascht. Aber
ja.
Gut. Und dass er sagt, ausgerechnet die Romulaner, ne? Wow. Und also ganz auf der einen Seite steht für mich, ja, was die Föderation hier alles nicht macht, was sie machen könnten, wo sie unterstützen könnten. Ob das dann unterm Strich, ich sag mal, schneller, besser für die XBs gehen würde, sei dahingestellt, weiß ich nicht. Aber glaubt ihr, wie schätzt ihr es ein, ist es, ich sag mal, tatsächlich das unabhängige Rückgewinnungsprojekt zugunsten dieser Personen oder haben die Romulaner da noch andere Sachen im Hintergrund? Warum machen die das? Sind wir zu misstrauisch? Können wir einfach mal denken, dass die Romulaner einfach was Gutes tun?
Nein, ich habe das schon mal gesagt, ich wiederhole das auch, ich sehe das nichts anderes für die als eine Art großer, so böse es klingt, Schrottplatz, ja. Also die holen da so viel Kohle raus wie geht, dadurch, dass sie eben diese ganzen Teile der Borgs verschabeln zu teurem Geld. Dass da nebenbei dann noch ein bisschen Borg zurückgewonnen wird, also dass dieses Rückgewinnungsprojekt nebenbei läuft, das ist halt, ja, das läuft halt nebenbei. Aber ich glaube, in erster Linie geht es denen echt um die Kohle.
Aber die Personen sind natürlich erstmal in Anführungszeichen eine Belastung, denn die leben weiterhin auf diesem Kubus und verbrauchen in Anführungszeichen Energie und damit Kapazitäten. Und wenn die wirklich die Teile benutzen, um, ich sag mal, sie zu verscherbeln, um damit Geld oder Ressourcen ranzuschaffen, was ich nicht gut glauben kann, denn sie wollen ja, also zumindest aus der Perspektive dieser Judd Wasch, wenn wir es jetzt so mal gucken können, sie wollen ja offenbar dieses ganze Technik-Krimskrams, also die Synths und ich denke mal damit eben auch motiviert, die ganze hoch angesetzte Technik der Borg eigentlich weghaben, aus dem Verkehr ziehen, vernichten.
Aber ich denke, wenn sie jetzt den einzelnen Kubus halt hochjagen würden, da wird man halt nicht viel draus gewinnen und da kommt ein Stück weit wieder das Long Game ins Spiel, dass sie vielleicht nach der Achillesferse suchen, wie sie halt die Borg ein für alle Mal loswerden.
Ich denke nämlich auch, du musst verstehen, was du zerstören möchtest. Und wenn man dann nebenbei noch ein bisschen Kohle damit machen kann, warum denn nicht? Ja. Und dann ist auch die
sicher,
Frage,
ob sie wirklich Kohle damit machen. Und ich
frage aber sie
mich, wieso lassen sie die XBs am Leben?
Ja, das ist das. Ich glaube, weil
die Föderation wird ihnen sonst kleinere, erst nachsteigen.
Ja, genau. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, weil es sonst zu viel Unruhe, Aufstand, Kampf, was auch immer geben würde. Und so hält man die schön klein. Ja, immer mit dem Daumen drauf und lässt die halt machen und hat dann aber so keine größeren Probleme. Also die Frage ist, was bringt einem am meisten mit dem geringsten Widerstand? Und ich glaube, das ist es so.
Es gibt ja auch einen, das lernen wir ja ganz am Anfang der Episode, es gibt ja auch einen interstellaren Vertrag zwischen der Föderation und der und dem Romulanischen Reich, das halt garantiert, dass dieses Reclamation-Projekt auf dem Papier unabhängig ist und so weiter und so fort. Und ich glaube, in diesen sauren Apfel beißen halt die Romulaner, weil sie sich halt denken, okay, gut, das verlängert zwar das Ganze vielleicht ein bisschen, aber wir haben das das Ziel ganz am Ende des Tunnels im Blick. Und
ja, das würde ja auch wieder zu den Romulanern passen. Nach vorne hin eben schön einen auf, wir halten uns an alle Regeln und sind vielleicht auch noch ein bisschen humanitär angehaucht Ding machen und hintenrum aber das lange Spiel spielen und vielleicht sogar aktiv nach einer Zerstörungsmöglichkeit aller Sins überhaupt zu suchen. Aber ich glaub, wer
das,
weiß es?
Also wenn das die Motivation ist, dann wird Ihnen das frühestens nächste Woche, wahrscheinlich nächste Woche schon um die Ohren fliegen.
Ja, wer weiß es, ja.
Wie kam denn Elnor auf den Kubus und wie hat er die gefunden? Picard so schnell auf? Ja, aber Elnor, oh.
Na, also der hat doch die Kommunikationslinien offen gelassen. Ich denke, den dann da zu sehen, wo Picard da ist, das ist, glaube ich, nicht so schwer.
Ja, aber Picard musste alleine an bestimmte Koordinaten beamen und dafür haben die ihm da, denke ich, doch ein Fenster geöffnet und dass Elnor dann einfach mal so sein eigenes Ding macht, fand ich sehr unrealistisch. Und warum ist er nicht mitgegangen? Ach, oh, ganz ehrlich, wieso bleibt denn der mit seinem Schwertchen da zurück?
Weil er doch Picard versprochen hat, sich an die Regeln zu halten, die Picard setzt. Er hat sich ja ihm verpflichtet. Und wenn dann sein direkter Chef quasi sagt, nee, du bleibst oben, dann muss er oben bleiben. Dass er ja diese Verpflichtung bricht, also dass er sagt, seine Verpflichtung Picard gegenüber ist größer als alles andere in dieser Notsituation, ist ja auch etwas, womit ich bei dem Charakter tatsächlich nicht gerechnet hätte.
Ja, aber also ich hätte gedacht, er hält sich was eher mit dran.
Das verstehe ich auch.
Sikarianische Tor zu gehen, dazu war doch Zeit.
Ja, aber ich habe mir das so erklärt, dass die,
wir brauchen noch einen schönen Rescue-Plot.
Richtig, damit man nicht rausfindet, wo die quasi hingebeamt sind, weil Yu hat ja gesagt, sie müssen erstmal, es dauert, bis dieser Raum und die Technik wieder verschwindet, also und sich wieder zusammenbaut oder was auch immer, es verschwindet, man kann es dann nicht mehr, man kann es dann halt nicht mehr lesen. Also ich glaube, wenn man da zu früh ran kann an die Instrumente, könnte man noch lesen, wo die da hingebeamt sind oder hingelaufen oder was auch immer das war.
Überhaupt ist dieser Raum ja geheim, ne? Und dass die Borg jetzt doch auch noch so viele Geheimnisse, womöglich.
Na, die werden halt Yu gefolgt sein.
Was ich mich frage ist, woher weiß Yu das Ganze? Also,
ja, weil die Leute aus dem Kollektiv das wissen. Er sagt ja zu Picard, ne? Komisch, wir wissen das, obwohl wir nie hier waren. Wir wissen das.
Ja, aber also er weiß, wo die Queen Cell ist. Aber Hugh war ja schon aus dem Kollektiv raus, bevor diese Technik der Sarkarians, die in der ersten Staffel Voyager noch nicht assimiliert waren.
Er hat doch gesagt, es wurden manche Sarkarians assimiliert. Er sagte nicht alle. Er sagte, es wurden manche assimiliert.
Und es gibt ja viele Borg auf diesem Kubus. Also die sind ja durchaus nicht alle so unzugänglich wie die Romulaner, ne? Die Verwirrten.
Ja, und vor allen Dingen wissen wir ja auch, dass Yu später ja auch noch Kontakt mit verschiedenen Borg hatte. Also wer weiß, was Yu da noch an einer Biografie dranhängen hat, von der wir eben nichts wissen, ja? Aber er war ja dann in dieser, das haben wir ja in der TNG-Folge auch gesehen, er war ja dann in dieser Widerstandsbewegung. Und wer weiß, wie lange er da drin war, wer weiß, ob er nicht auch in Kontakt mit anderen Borg gekommen sind, die eben dieses Wissen geteilt haben. Also
Unimatrix Zero gibt's ja auch noch.
Ja, genau. Ja. Also es gibt genug Quellen, dass er das weiß.
Ja.
Oder die Romulaner haben es halt einfach nicht geschafft, die Informationen aus dem Borg-System halt rauszukitzeln, wo halt Hugh, der vom System noch als Borg erkannt wurde, halt kein Problem hatte, an die Sachen ranzukommen.
Also ich glaube, wenn man wollte, es gibt hier einige Szenen oder einige Verlaufe in der Geschichte dieser Folge, wo man ansetzen kann und sagen kann, das ergibt hier keinen Sinn. Warum ist das so? Wie kann der plötzlich einfach runterbeamen? Wie weiß er das plötzlich oder was auch immer? Also es gibt viele Dinge, wo man anknüpfen konnte und sagen könnte, es ist konstruiert, genauso auch wie mit den Papierfotos und so. Aber wenn wir das machen, dann machen wir uns das eigentlich nur selber kaputt.
Nein, aber es gibt auch immer für diese Sachen viele Erklärungen. Und das finde ich auch so schön, ne? Das ist ja das Schöne auch an Star Trek, wenn es nicht so eng gestrickt ist und man viele Möglichkeiten hat, die Dinge zu erklären. Natürlich stelle ich diese Fragen, was will ich machen? Ich bin Fan, Leute.
Ist ja auch völlig in Ordnung.
Freue ich mich auch über den großen Raum, den Interpretationsspielraum, den uns das alles bietet.
Übrigens, das wollte ich vorhin noch sagen, nur weil du zwei blutrote Monde und viele Stürme hast, hast du doch noch nicht sofort raus, auf welchem Planeten die vermeintlichen Synths sind. Also ich meine, es gibt bestimmt da draußen tausende von Planeten mit zwei blutroten Monden und elektrischen Stürmen. Also das fand ich übrigens auch ein bisschen so, okay. Naja.
Ja, das ist wahrscheinlich vielleicht so eine, keine Ahnung, es gäbe vielleicht 5 Stück und dann könnte man sehen, 5 Stück, die in einem bestimmten Radius sind, wo man denkt, da könnte mal nachprüfen.
Ja, war alles so ein bisschen so, genau.
Ja,
also konstruiert ist, glaube ich, hier der Begriff. Ja.
Es besteht natürlich noch die Möglichkeit, dass Narek und Narissa gar nicht von den Jadwash sind und die, naja, doch eigentlich müsste es sein, weil also dieser Attentäter, den wir im Chateau zuletzt gesehen haben, den Nordländer, der sich dann selbst getötet hat, der sagte ja, haben wir das von dem nochmal gehört, also er sagte ja auch, das ist die Septionette und so weiter und da hatten sie doch in Kombination mit dem mit der Zerstörung von Maddox' Labor, also ich dachte, da wäre eine Verlinkung, dass wir wüssten, dass das die gleichen Leute sind, aber ich glaube gerade, das ist ein Kartenhaus in meinem Kopf, ich weiß es nicht. Ich dachte gerade, vielleicht sind Narek und Narissa nochmal irgendwie von einer anderen Fraktion, keine Ahnung. Dass die nicht wissen, dass sein Labor zerstört ist, wissen die das? Weil, was soll es denn noch geben? Naja, egal.
Na, ich glaube schon, dass die das wissen und wir wissen ja, dass dieses Hit-Team ja von Larissa angeführt wird quasi. Aber wir wissen nicht, ob es tatsächlich Jadwash ist. Es würde Sinn ergeben, aber wir wissen es ja nicht.
Ja. Talshia, Jadwash und Gott weiß, wer
vielleicht noch alles. Vielleicht was ganz anderes auch. Vielleicht sind sie auch völlig außerhalb jeglicher Fraktion und arbeiten für sich.
Ja.
Keine Ahnung.
Ich finde es interessant, dass sie beide im Ohr diesen, ich sag mal, Kommunikator haben, was ja offenbar jetzt tatsächlich als Kommunikator bestätigt ist. Und sie tragen beide den gleichen Ring. Dieser Ring ist für mich auch nochmal interessant.
Also ich persönlich bin ja der Meinung, sie sind Jadwash. Ich finde aber, für Jadwash ist sie ziemlich tollpatschig. Also sehr ungeduldig, sehr harsch, sehr vorwärtsgehend, was in so bestimmten Spionagesituationen vielleicht nicht die beste Art und Weise ist. Schwierig. Also sollte denn ein Jadwash-Agent nicht besser sein als ein gewöhnlicher Talshia-Agent? Also ja, ich weiß nicht.
Wir werden es noch alle sehen. Ja. Aber ich möchte noch auf einen anderen Sachen noch hinweisen, wo wir gar nicht drüber gesprochen haben. Aber ich fand, das war trotzdem ziemlich wichtig für die Charaktere, war die ganze Raffi.
Ja.
Also wie vor allem hast du halt auch wieder bei Picard gesehen, so ein Teil von ihm, der jetzt nicht ganz so heilig ist, dass er quasi so es für
sich. Hat sie benutzt wie ein Werkzeug.
Genau, auch benutzt wie ein Werkzeug.
Aber sie hat sich ja auch benutzen lassen. Also das muss man auch dazu sagen.
Ja, aber trotzdem, nur weil sich jemand benutzen lässt, muss man ihn nicht benutzen. Und was ich halt wirklich in Anführungsstrichen wirklich mies fand, wir haben da diesen Ex-Junkie.
Ja.
Und als der ist dargestellt. Der ist jetzt dargestellt worden in der letzten Folge, dass es ein Ex-Junkie ist. Jetzt rennt sie da mit einer Flasche hartem Alkohol rum, kippt sich die Birne dicht und keiner macht was und keinen interessiert es offenkundig.
Naja doch, ich glaube Rios schon, aber der hat das Gefühl, er darf ihr das nicht verbieten, weil er selber nicht besser ist.
Weil er nimmt ja selber quasi die Flasche mit und man hat das Gefühl, der säuft das selber weiter. Und ich sag mal so, sie hat sich doch benutzen lassen, finde ich halt nicht so schön. Lass mich doch ausreden, bitte. Lass mich bitte ausreden, weil wenn du dir anschaust, wie es ihr geht, natürlich mag sie noch Picard, natürlich will sie irgendwie funktionieren und irgendwie teilhaben zu können an einer Sache, statt nur in ihrem Zimmer zu hängen. Und wenn sie dann in ihrem Zimmer hängt und dann jemand rausholt, kannst uns bitte helfen, ist sie auch, wie ich sie als Charakter einschätze, keine, die sagt nein. Also in dieser Situation jetzt, vorher schon, aber so weit, wie die jetzt gekommen sind, würde sie jetzt nicht mehr wieder in Nein zurückfallen. Und die Situation war eher für Raffi so eine Lose-Lose-Situation. Und natürlich hat sie das über sich ergehen lassen und ist auch entsprechend wütend wieder zurück in ihr Zimmer zurückgegangen. Zu Recht.
Ich schätze sie da anders ein, tatsächlich. Ich schätze sie so ein, dass sie ganz klar hätte Nein sagen können. Also ich verstehe, wo du herkommst, also von wo dieser Gedankengang herkommt. Und auch Victim-Blaming ist hier ganz schwierig, das kann ich nachvollziehen. Ich schätze sie als Charakter aber ganz anders ein. Auch in betrunkenem Zustand, bin ich der Meinung, würde sie problemlos Nein sagen können. Und sie will aber
nicht. Aber es gab, Es gab keine Alternativen. Was hätten sie machen können? Das Einzige, was gewesen wäre, sie wären weitergeflogen und man hätte im Zweifel auf sie geschossen. Dann wäre sie mit dran gewesen. Oder sie hätten umgedreht und sie wusste genau, sie würden nicht umdrehen.
Also es ist natürlich, wie es hier gelaufen ist, es ist auf jeden Fall, es ist also mehr als unschön, ja, kannst nicht anders sagen. Und auch die Tatsache, dass sie zum Beispiel bereit ist, und dann kann man sich mal wieder fragen, aus welchem Motiv heraus, aber dass sie bereit ist, eine wohl doch längere Freundschaft eben mit der Sternflotten-Dame quasi zu zerstören, ja. Also alle Brücken hinter sich abzubrechen für einen Jean-Luc Picard, mit dem sie eigentlich seit über 14 Jahren im Grunde gar keinen Kontakt mehr hat und dem sie alles Mögliche vorwirft, dass sie das
und
macht,
der sie
das
erst fand in die
ich
Situation
auch sehr überraschend.
Gebracht hat, in der sie ist, weil wenn wir in der letzten Episode 1 gelernt haben, dann, dass die Arbeit mit Picard sie ja erst in diese Drogensucht geführt hat, letztendlich.
Ja, wobei jetzt, apropos, das finde ich jetzt aber auch schwierig, weil, ja, das stimmt, aber
so
ich
ist aber
jetzt zu sagen,
mehr
nein,
sag
das schon,
nicht.
Aber jetzt zu sagen, dass sie zum Beispiel in dem Zustand ist, in dem sie jetzt ist, durch Picard, das finde ich zu weit gegriffen, denn Picard hatte keine Ahnung, dass sie zu ihrem Sohn wollte, hätte nicht ahnen können, dass ihr Sohn sie abweist.
Doch, wenn du das Buch liest, hast du nämlich so den Anfang ihrer sozusagen dieser Situation, dass sie ihre Familie, ihr Kind in Stich lässt. Sie erwähnt das auch immer wieder. Und es ist so ein schwelendes Problem im Hintergrund von Raffi, das aber sie gegenüber Picard nicht immer ständig erwähnt, aber es ist etwas, was sie mehr sozusagen auch ihr Pflichtgefühl gegenüber Picard, weil sie ihn so ein bisschen auch auf dem Podest so zurückhält. Und das, was sie zum Beispiel auch in dieser Situation gegenüber jetzt dieser wohl ehemaligen Freundin auch sagt, so ja, wir fliegen jetzt gerade drauf los, wir sind 3 Stunden da, ja, es wäre ein Akt des Krieges, sonst erwischt zu werden, bitte hilf uns, das spiegelt das wieder, warum sie selbst keine andere Wahl sieht und sie selbst es einfach halt tut, weil sie sonst, also von sich, also mit ihrem Gewissen und wie sie halt weiß, sich einzubringen, in einer Situation das Beste zu geben, auch ihre Starfleet-Ethos natürlich noch hat, dass sie das natürlich tut. Und sie würde, also, so wie weit sie jetzt gekommen ist, wird sie nicht mehr Nein sagen können.
Also, dass Picard nicht unschuldig ist, völlig an ihrer Situation, das sehe ich ein. Aber ein bisschen Verantwortung muss man Ruffy jetzt bitte auch für ihr eigenes Leben an die Hand geben, ja? Also zu sagen, dass Picard dran schuld ist, dass sie ihren Sohn, sich nicht um ihren Sohn und ihre Familie gekümmert hat und sowas, das finde ich zu weit gegriffen.
Das ist nicht so, er schultert, aber dass die Situation, wie sie reingeschlittert ist, dass er schon hätte sagen können, hey, geh doch mal kurz von der Front weg, mach doch mal Shore Leave und so weiter, da denkt er nicht dran, weil die sind in diesem Buch, wo es um diese Mission geht, vertiefen sie sich total da rein. Und ja, es wird halt da auch schon gezeigt, wie sie anfängt abzurutschen in ihren Sorgen, auch wegen ihrem Mann, ihrem Kind, anfängt zu trinken auf der Verity, also dem Schiff, wo die sind. Und wenn ich mir jetzt anschaue mit Verantwortung, das kann man gut, schön und gut sagen, weil wenn du eine Person strukturell siehst, von welchen Abhängigkeiten, welche Ethos dieser Mensch hat, welche Ideale dieser Mensch hat, welches Selbstbild dieser Mensch hat, trotz der widrigen Situation, würde dieser Mensch ungefähr so und so handeln. Und das fand ich bei Raffi konsistent.
Ja, die Diskussion ist müßig. Ich sehe es immer noch ein bisschen anders. Aber okay.
Schauen wir doch einfach, wie sich das entwickelt in der nächsten.
Es war zumindest eine sehr gute Szene.
Ja.
Oder lies mal das Buch, das könnte dir helfen. Also da wirst du wahrscheinlich Raffi auch noch ein bisschen weiter kennenlernen. Also
da ist dann aber wieder natürlich die Frage.
Ist im Originalton gibt es auch schon das. Ich wollte nur gerade sagen, falls jemand das Buch nicht lesen will, im Originalton gibt es das Hörbuch schon und am 13.03. erscheint es auf Deutsch.
Okay, da ist nämlich wieder die Frage, wie viel Beta-Kennen ist Voraussetzung für die Serie? Also man sollte ja eigentlich sagen, gar nicht. Ja,
es ist eigentlich kein Beta-Kennen. Das ist, würde ich nicht als typisches Beta-Kennen bezeichnen.
Laut Akiva Goldsmith, Writer Room schon.
Okay, weil für mich war das ja schon so eine Zusammenarbeit zwischen Una McCormack und der Kirstin Beyer oder wie sie heißt. Mhm. Und dass das schon, und da waren einige Szenen, die du ja auch aus dem Film, aus der Serie kennst, referenziert oder nochmal wiedergegeben und so weiter und so fort. Also
das
ich würde
fängt das als das fängt als, ich glaube, das fängt als, also jetzt ist es noch Canon und das kann sich ja dann aber ändern. Wir hatten das gleiche ja auch mit den Discovery-Romanen und Kiefer Goldsmith hat in diesem, also da, als wir über Canon vorhin gesprochen haben in den News, hat explizit gesagt, dass alles, was Bücher, Comics etc. ist, dass das natürlich auch Quellen sind, auf die sie sich zurückbeziehen, dass es aber kein offizieller Canon für sie ist, wenn sie für die Serie schreiben. Aber ja, natürlich, also ich finde, hier ist es noch so, dass wir sagen können, es ist zumindest mehr am Canon dran als alles andere, was wir an Büchern haben, weil eben jetzt noch nichts passiert ist in der Serie, was dem widerspricht. Aber was ich damit meinte, war eigentlich nur, dass man ja eigentlich davon ausgeht, wenn man die Serie sieht, dass man davon nichts kennt.
Ja, natürlich, aber ich würde halt sagen, wenn man, und was ich halt auch, ein Freund von mir hat das wieder aufgebracht, ist, dass da halt ausgerechnet die Raffi als schwarze Frau zeigst, als Ex-Junkie und Rabenmutter und diese Probleme, das fand er ziemlich kritisch. Und sagte so, warum mussten die das unbedingt so besetzen und so zeigen? Die Figur an sich hätte vielleicht auch ein bisschen anders besetzt werden können. Und da gehe ich sogar kritisch mit und sage, das hätten sie anders lagern können. Ansonsten finde ich,
wobei da die Perspektive, die kulturelle, ja, die kulturelle Perspektive ist halt dann auch eine andere, wenn du Amerikaner
warum
bist.
Warum kulturelle? Nee, das war ein Deutscher jetzt. Das war ein Deutscher, der das jetzt sagte.
Ich glaube, okay, weil ich hätte nämlich, für mich ist das nicht so offensichtlich wie jemand, der zum Beispiel viel, also das bezieht sich ja auch zum Beispiel auf viele Serien oder Dokumentationen oder was auch immer du genannt hattest das letzte Mal. Und ich glaube, das ist mehr, da, man ist sich das eher bewusst, wenn man vielleicht im amerikanischen Kulturraum
Sein, aber ist, weißt du? Es gibt halt dieses Klischee und das ist dort ziemlich schlimm und
das meine ich ja mit, dass es hier nicht so offensichtlich vielleicht ist für viele Europäer.
Ja, kommt drauf an, weiß nicht, aber
Was übrigens auch sehr spannend wäre, wenn sich Shuri tatsächlich als in Anführungszeichen böse rausstellen würde, hätten wir die klassische weiße blonde Frau. Ja,
wie sie jetzt die böse ist, wäre ja auch sehr schön. Sie ist böse, das haben wir doch gesehen in der letzten Folge.
Ja, halt so, ja, die kühle schon mal jemand Blonde. Die kühle Blonde, die die Eisprinzessin, die einen dann umbringt. Ja. Das wäre genauso ein Klischee, klar. Und da ist mir sowieso aufgefallen bei vielen kleinen Dingen. Picard macht zwar einiges gut, aber was Discovery zum Beispiel sehr richtig macht im Sinne von so Situationen bringen, aber Klischees aufbrechen, aber es gekonnt aufbrechen, ohne formelhaft zu wirken. Da stolpert Picard noch teilweise drüber. Das ist schade.
Was ich übrigens noch sehr, sehr schön fand, war das tatsächlich das Ende dieser Episode. Da haben wir ja dann eben Yu und, also um da nochmal kurz den Bogen zurückzuschlagen, Elnor, die dann da stehen. Und es wird schwarz, man sieht nichts mehr und man hört nur noch Elnor sagen, entscheidet euch zu leben, Freunde. Also dieses klassische. Und dass wir nur Dialog haben oder nur, also dass wir nur sprechen haben oder bei sonst schwarzen Bildschirm, fand ich super.
Glaubt ihr, Elnor überlebt die nächste Folge?
Ja.
Also wenn wir auf den Trailer gucken, ja.
Genau, der Trailer. Also sie gehen ja auf den, sagen ja noch der Lasur, wir treffen uns auf
Nepente, oder?
Auf Nepente, so heißt die nächste Folge.
Da wollte ich
auch
übrigens mal fragen, da war mir nicht ganz klar, wie sind wir denn auf Nepente gekommen? Das hat Picard plötzlich so gesagt, oder?
Genau, das hat er gesagt.
Er besinnt sich zurück, wen kann er wohl um Hilfe bitten an dieser Stelle?
Und da bleiben, da sind wir natürlich bei, wieder bei Number One himself und diesmal halt die Number One mit zwei Beinen und nicht der mit vier Beinen, nämlich.
Also doch nicht in Alaska.
Genau. Sondern wir landen halt, also im Trailer sieht man ganz am Schluss, okay, hallo Will Riker, hallo Deanna Troi, also dürfen wir davon ausgehen, dass die auf diesem Planeten leben, wird ja auch viel Sinn machen, so hey scheiße, ich weiß nicht wohin, ach lass uns, treffen wir uns bei Will auf der Terrasse.
Genau.
Und
mich würde mal interessieren, wie weit es jetzt weg ist von dem Standort, wo sie jetzt sind, also von diesem Borg-Kubus, weil ja auch
im schlimmsten Fall 40.000 Lichtjahre.
Okay, weil nämlich Virus ja auch so reagiert hat, so, oder Raffi oder wer auch immer, ich weiß nicht mal, einer von den beiden so, was, wohin, was? Ja.
Ja, aber es scheint irgendwo noch relativ in der Nähe zu sein, weil sie sagen ja irgendwie, sie reden ja von irgendwie ich weiß nicht, ob es ein oder mehrere Tage sind, aber auf jeden Fall ist es.
Tage.
Ja, es scheint irgendwo in der Gegend zu sein. Und
Schauen dann findet halt, es schon ziemlich weit weg.
Ja. Ja, aber gucken wir halt mal, also, wenn wir uns den Trailer ansehen, sehen wir halt, wie Narissa Hugh mit einem Messer bedroht, ja, um aus ihm rauszuquetschen. Ja, wo sind die denn jetzt hin? Und sehen halt auch ein paar Szenen davon, wie die La Sirena, ich kann es mir immer noch nicht merken, angegriffen wird und dann halt nachher auch wegfliegt, und sehen halt die Begegnung von Soji und Picard auf dem Planeten mit einem unbekannten
unbekannten der Tochter.
Ja. Wollte ich nämlich auch sagen, weil sieht recht klein aus, also von dem her, irgendjemand spielt da im Wald, so sieht das aus.
Aber haben wir nicht auch die eine Szene, wo Picard sie umarmt, oder? Das gab doch auch da eine Szene.
Aber nicht im Trailer.
Oder ein kleines Menschenwesen. Ich guck noch mal, ich hatte das irgendwo gesehen. Stimmt, aber ich müsste ich noch mal gucken.
Also ich glaube, wen er im ersten Trailer umarmt.
Und ich dachte, das wäre die Tochter gewesen.
Im ersten Trailer hat er Diana umarmt. Im allerersten Trailer.
Nein, es gibt noch eine Szene, und ich weiß aber nicht mehr, ob das im Trailer war oder ob das in diesem Zusammenschnitt war, den ich gesehen habe von CBS All Access über alle Star Trek Serien. Da gab es nämlich auch noch mal einen Zusammenschnitt. Und da umarmt Picard ein vermeintliche jugendliche Kind, was auch immer, man weiß es nicht genau. Und ich hatte gedacht, das wäre die Tochter gewesen. Aber das war nur mein Guess.
Wir werden es nächste Woche sehen.
Zumindest gab es eine Szene, wo sie so durchs Grüne gehen, ne, irgendwie.
Also ja, das ich würde weiß jetzt es hier nicht passen. Mehr so genau, aber oh ja. Hm. Es wird auf jeden Fall spannend.
Und wir werden Riker und Troy endlich wieder sehen. Die Familie, ja. Troy und ihr Blockhaus. Ja.
Na, die Familie, wie heißt denn Riker?
Troy.
Riker. Ach, die Familie Riker, natürlich, ja.
Familie Troy. In Nemesis sagt es der Picard auch so schön, Mr. Okay. Troy. Und ja, für mich ist das die Familie Troy.
Das ist, glaube ich, aber auch mehr so ein Aufziehen gewesen.
Ja, aber warum nicht? Warum kann er nicht ihren Namen
Troy Riker annehmen? Vielleicht. Riker Troy, Doppelname.
Genau.
Wir werden es sehen. Es wird ja auch ein Planet bombardiert im Trailer. Ja. Da wird es dann auch interessant. Ist das Nepente oder ist das dieser andere Planet, die Synth-Heimatwelt ist? Müssen wir halt mal schauen. Im Trailer sind viele kleine Szenen drin, aber keine, die so wirklich viel verrät im Prinzip.
Ach, da kommt bestimmt die Narissa mit ihrem Todesstern und will dann. Oh, sorry, falsches Universum.
Ich fand übrigens, dass, ja.
Was auf jeden Fall auch noch zu empfehlen ist, wer es noch nicht gesehen hat, die aktuelle Folge vom Ready Room, wo Jerry Ryan zu Gast ist und Eugene Roddenberry. Und das ist auch wieder sehr schön, und kriegen halt auch zu wissen, Seven wird nochmal Rob Roddenberry?
Ja.
Okay, gut.
Rod Roddenberry, genau. Ja.
Wir werden auch Seven nochmal sehen in dieser Staffel und wird.
Ja, also ich meine, die Calling Card am Ende muss ja irgendeinen Sinn haben.
Ja. Ja, und nach ihrem Abgang hatte man nämlich in der IMDb aus den 5 Folgen 2 gemacht, und ich dachte schon, was? Nein! Aber sie hat ja gesagt, sie kommt wieder. Und ich fand das sehr schön, das Interview auch mit Roddenberry, der für mich so ein bisschen den aktuellen Fan auch verkörpert, mit seiner Unsicherheit, wie er mit dem aktuellen Star Trek umzugehen hat.
Mhm. Aber sehr auch, schön. Ich fand aber auch eine zauberhaft. Wunderbare Chemie zwischen Rod und Will.
Und Will Wheaton.
Man sie merkt halt, dass sie man merkt auch, dass sie zusammen alt geworden sind.
Ja. Aber diese Analogie zu sagen, also dein Vater war mein Chef, wir sind quasi Cousins. Das war zauberhaft.
Ich finde ja auch bei Will Wheaton merkt man das ja auch so. Ich finde, der ist halt auch so schön, der ist so ein toll, also Der ist halt so ein schöner Fanboy. Ich liebe das so sehr, wenn der in so Fanboy-Modus gerät. Ich fühle mich dann immer so zu Hause. Ich denke mir so, ja, ich auch. Ja, genau.
Ja, man merkt auch so sein Wohlwollen, ne? Also er hätte ja den Rod Roddenberry da auch an manchen Stellen ganz schön irgendwie vorführen können. Und das hat er nicht gemacht. Und das ist einfach ganz, ganz zauberhaft. Obwohl ich immer abgelenkt bin und auf seinen Bart gucken muss, den man so von der Seite sieht. Und der ist so furchtbar ungepflegt an dieser Stelle. Uah.
Ich gucke, mich lassen die Schuhe immer noch nicht los, aber ja.
Er hat nur zwei Paar.
Habt ihr seine Krawatte gesehen? Was war das? Was war mit dieser Krawatte und diesem Brandloch oder was auch immer das war? Ich dachte was war das? War das irgendwie so ein seltsames amerikanisches Designerstück? Weil
musst du doch mal genau drauf gucken, El.
Aber seine Outfits haben sich verbessert. Nur die erste Folge. Dieser Anzug in Kombination mit den Schuhen ging gar nicht. Die Schuhe gingen aber gut in der Kombination mit dem gepunkteten Hemd und der roten Krawatte. Das war wieder.
Also ich glaube, wenn der könnte, wie der wollte, wird er, glaube ich, bestimmt auch anders aussehen. Wer weiß, ob da nicht irgendein Stylist im Hintergrund gesagt hat, nee, also da müssen wir dir jetzt mal ordentliche Schuhe anziehen.
Na, ich weiß nicht.
Aber diese Krawatte. Habt ihr die Krawatte aus der neuesten Folge gesehen? Aber
sie passte wenigstens zum Hemd.
Aber sie war kaputt.
Ich muss da nochmal drauf gucken. Ich hab's nicht so wirklich vor Augen.
Ich bin abgelenkt von diesem Bart. Wer kann denn diesem Mann mal den Bart richten? Das ist ja schrecklich.
Vielleicht will er ja, keine Ahnung, ja. Ja,
ich wollte noch eine Sache fragen, und zwar,
also
ich hatte so ein bisschen.
Wo war das Brandloch? Ich sehe das nicht.
Das ist oben! Das sieht so zusammengekleistert komisch aus. Also ich weiß auch nicht. Also das sah irgendwie
an. Ach, du
also,
meinst das Mikro.
Ach, das war
mit dem Mikroclip.
Okay.
Geklärt. Ich fand's noch interessant, dass
da drin so komisch verbacken aus. Mikro ist. Danke, Marcel. Ja, ich habe, glaube ich,
deswegen macht man ja normalerweise bei Krawatten ein Ansteckmikro zu nehmen. Das macht man einfach nicht. Man bindet nicht umsonst das Mikro in den Krawattenknoten mit rein. Zum einen sieht man es dann nicht und die Krawatte fällt noch schön.
Ja, genau, aber das war, ja gut, aber siehst du, dann kann eben so eine optische Täuschung passieren, dass man dann die Krawatte für kaputt hält, obwohl es eigentlich nur das Mikro ist. Wir lernen über Technik.
Ich fand es noch interessant, dass Will Wheaton von seiner Karte vorgelesen hat, okay, wir haben Picard, wir haben Discovery, wir haben Lower Decks und wir haben Short Tracks, und danach sagte er nichts, und dann, also beziehungsweise er sagte, und wer weiß, was noch alles kommt, aber also, ich sag mal, verbrieft und offiziell, ne, es ist viel im Gespräch, aber wirklich kommen mal abwarten, ob sie wirklich
es
kommt,
sind,
die anderen Serien.
Also zwei weitere, die sind ja schon, die Section 31-Serie ist bestätigt, und dass zwei weitere Serien in Planung sind, das ist auch offiziell bestätigt.
Nein,
und ich
warte, bis sie kommen.
Er hat
wann
halt
sie
einfach
kommen,
so
ist die
die
Frage,
genannt, aber. Die quasi sozusagen fast fertig sind, die quasi auf der Rampe sind, rauszukommen. Und die anderen müssen ja noch produziert werden. Und deswegen wurde es noch nicht genannt, aber ja.
Ich habe noch eine kurze Frage nochmal zur Folge, und dann glaube ich, können wir Richtung Ende gehen. Und zwar, ich hatte das Gefühl, ja, die Episode war knapp 10 Minuten länger als die reguläre Episode. Ich hatte trotzdem das Gefühl, dass hier plötzlich im Gegensatz eben zu den bisherigen Folgen nicht nur im Erzähltempo angezogen wurde, denn wir hatten ja bisher eine sehr behäbige, ruhige Erzählweise, und jetzt plötzlich hatten wir hier 50 Minuten, die war vollgepackt mit Action, ja. Und ich hatte das Gefühl, hier wurde ganz, ganz viel Story in eine ganz kurze Zeit wirklich reingepresst, um da jetzt mal irgendwie ein bisschen in der Geschichte vorwärts zu kommen. So nach dem Motto, oh mein Gott, wir sind schon über die Hälfte drüber, jetzt müssen wir uns beeilen, das zu Ende zu erzählen. Also es fühlte sich alles so ein bisschen so übers Knie gebrochen an für mich mit dieser Episode.
Ja, und nicht jede Episode wird dadurch halt gut. Also ich meine, bei 24, um auf den Anfang zurückzugreifen, 24 war immer am besten, wenn sie halt gemerkt haben, oh scheiße, uns geht die Zeit aus. Dann war 24 immer am besten, wenn man schnell irgendwas abhandeln musste. Also wenn so ein Race Against the Clock bei 24 war immer super. Hier an der Stelle, man hätte diese ganze Szene auf dem Holodeck, wo Picard da im Archiv gräbt, das hätte man auch wunderbar noch in die letzte Episode mit reinpacken können.
Ja.
Und dafür also die Charade auf dem Planeten.
Also ging es nur mir so oder hattet ihr ein
Minuten
ähnliches
kürzen?
Gefühl? Also das ist halt meine Frage. Was ist jetzt, bin es nur ich oder weil ich habe zum Beispiel auch Leute gehabt jetzt Kommentare gelesen, die gesagt haben, endlich fängt's mal an, ein bisschen Action zu geben in PK, weißt du? Endlich zieht's mal ein bisschen an. Also
ich finde generell die langsame Erzählweise der ersten drei Folgen war gut. Die letzte Folge hätte man problemlos auf die Hälfte runter reduzieren können von der Länge her. Und dann hätte man halt mehr Platz für andere Sachen gehabt. Also da hat man noch nicht so ganz einen Erzähltempo.
Also das Pacing haben gefunden. Sie noch nicht so richtig raus, ja.
Aber das,
auch
das
übrigens
haben sie
interessant,
bei Discovery
dass du eben
aber auch
unterschiedlich
nicht
lange Episoden
gehabt.
Hast. Na? Ja, ja.
Das hast du bei Discovery aber auch schon gehabt. Da hast du manche Folgen gehabt, die waren auch fast 50 Minuten und dann wieder manche 37 Minuten.
Mhm. Vielleicht fällt es mir hier auch so stark auf, weil ich das Gefühl hatte von Anfang an, zumindest mit den ersten drei Episoden, dass im Picard da jemand sitzt, der tatsächlich mal auch eine Storyline ausgearbeitet hat und so ein bisschen durchgeplant hat. Also das war ja auch das, wo ich bei Discovery so ein bisschen Probleme hatte, weil ich zwischendurch das Gefühl hatte, man merkt eben, dass da eben der Boss an der Spitze ein paar Mal gewechselt hat, ja. Also das war nicht so stringent, wie es hätte sein können. Und ich hatte das Gefühl, bei PK kriegen sie es endlich hin, mal so eine Stringenz eben drin zu haben. Und offensichtlich ist es jetzt aber doch nicht ganz so.
Sie haben tatsächlich währenddessen ja auch geplant. Also hier, Jonathan Frakes fragt im Interview Akiva Goldsman, während des Interviews, habe ich das richtig verstanden? Ihr hattet mich gar nicht als Schauspieler geplant, als ich schon als Regisseur vor Ort war und habe gesagt, ja, stimmt. Also sie haben die Storyline noch nicht so ausgearbeitet, dass sie wussten, dass Picard zu Riker beamen wird.
Oh.
Das ist schon hart, oder?
Oh.
Naja gut, ich meine, in dem Moment brauchen sie ja nur jemanden, der ihm hilft. Und wer das dann ist, ist ja egal. Und dass sie dann eben Riker genommen haben, das ist, glaube ich, Fanservice.
Ich denke mal, da wird man ein bisschen, man hatte eine grobe Planung, die hatte man, und da passt das Beispiel 24 auch, glaube ich, ganz gut, weil vor der 9. Staffel war angekündigt worden, weil die hatte nur 12 statt 24 Folgen, aber man bringt halt trotzdem 24 Stunden unter, hat man halt vorher angekündigt, ja, da wird es dann zwischendrin mal Zeitsprünge geben. Der Zeitsprung war dann 12 Stunden lang und kam im letzten Akt der letzten Folge. Das war halt auch sowas, man hatte einen Handlungsstrang sich überlegt und dann hat man halt angefangen zu schreiben und halt gemerkt, so manche Sachen tragen nicht, vielleicht nicht so, wie man es, wie sie sich tragen sollten und hat dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch gemerkt, so, da brauchen wir noch irgendwas und dann so, bevor wir da jetzt halt irgendeinen neuen magischen Charakter rausziehen, ach komm, ziehen wir doch einen raus, den wir halt schon kennen und hey, komm hier, Jonathan Frakes, die ganzen Leute werden doch happy sein, wenn der wieder mal
Cameo-Auftritt hat.
Ja. Und dementsprechend wird das so ein sein, okay, scheiße, das, was wir uns überlegt haben, funktioniert nicht so ganz, also passen wir die Sachen halt ein bisschen an. Aber das ist normal, das passiert letztendlich bei jeder Serie, glaube ich.
Also dann haben die es nur hingekriegt, am Anfang so zu tun, als wären sie voll die Profis und dann war es gar nicht so professionell wie gedacht. Aber gut, also es war mir tatsächlich jetzt zu viel auf zu kurzem Raum zu schnell erzählt. Ich fand es grundsätzlich eine gute Episode, also es hat mir Spaß gemacht zu sehen, aber es, wie gesagt, es fühlte sich alles so ein bisschen überstürzt an. Ja, das wollte ich nur nochmal erwähnt haben, ganz am Ende. Gibt es noch eine Theorie oder sowas? Tautau, jetzt wo wir dich hier haben, hast du noch irgendeine Theorie? Also ich habe ja meine Zeitreisetheorie, obwohl die Frage ist, ob die sich jetzt noch so halten lässt. Aber hast du noch so eine Grundkonzeptgeschichte oder noch irgendeine Theorie, wo du sagst, Mensch, ich glaube, das geht hier eigentlich vor in dieser Serie?
Nee, nicht so wirklich. Nee. Ich habe jetzt
okay. Na, ich
nichts,
dachte, jetzt
was ich aus dem
Hut
zaubern kann.
Ja. Oder irgendwas, was du noch loswerden wolltest, wo du sagst, das ist irgendwie noch, es liegt dir noch auf der Seele, das hat zu PK noch keiner gesagt, außer du vielleicht selber in deinem Podcast. Nee, nicht wirklich.
Nee.
Okay, ja, naja gut, das
fällt
ist doch
mir
okay.
Jetzt nichts ein.
Genau, dann würde ich sagen, bedanken wir uns allererst einmal bei dir, Tanja, dafür, dass du heute Abend bei uns zu Gast warst und die Diskussion, sehr die jetzt gerne. Ja schon über 2 Stunden dauert, extrem bereichert hast und meinen Wortanteil noch weiter reduziert hast in diesem Podcast.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, 4 Leute, ne? Das merkt man immer. Ich bin ja normalerweise Hörerin und ich merke das ja auch. Ja, tut mir leid, aber ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne da.
Ja, schön, dass du da warst.
Genau, dann.
Ja, danke, dass du da warst. Das war wirklich sehr schön. Ich fand deine Beiträge spannend.
Genau, wenn auch ihr einmal zu Gast sein wollt bei Trackgasm, schreibt uns einfach an auf Twitter oder per E-Mail info@trackgasm.de. Und das Einzige, was ihr dazu braucht, ist eigentlich ein Mikro und Studio-Link, weil damit schalten wir uns zusammen, damit ihr diese herrlich schöne Audioqualität in dieser Folge dann hoffentlich wieder bekommt. Damit verabschieden wir uns bis zur nächsten Woche, wenn wir dann die nächste Folge besprechen. Danke fürs Zuhören und auch danke an El Nerdinger.
Ja, war sehr schön wieder, hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf nächste Woche. Das wird bestimmt wieder ein Fest werden.
Und vielen Dank an dich, Britt.
Ja, sehr gerne. Es hat echt Spaß gemacht. Und mir geht's wie L.
Und nochmal vielen Dank an Daniel und Erik, weil dieser Earl Grey duftet einfach vorzüglich hier neben mir.
Oh, ich bin neidisch. Ich brauche wieder Earl Grey in meinem Leben. Ich muss morgen welchen einkaufen.
Also ihr wisst jetzt alle, was auf eurer Einkaufsliste steht. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.